nach 6000 Jahren Patriarchat können die meisten Männer nicht mehr zwischen der männlichen und der menschlichen Perspektive auf die Welt unterscheiden. Sprich, wenn ich als Mann kein Problem erkennen kann, dann haben auch alle anderen keine Probleme.
Ich glaube halt, also so wie ich so meinen Lieblingsfeminismus sehe, ist es halt nicht das, was, glaube ich, viele Angst vor haben, dass es das Wegnehmen von irgendwas ist, sondern für mich ist es halt eher die Idee, was dazuzufügen.
Männer hätten die Chance, endlich loszustürmen und alles auszuprobieren. Warum machen sie das nicht?
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute einen tollen Gast. Und zwar ist das Christoph May. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Lenia ihn angeschleppt hat, so wie sie alle Gäste immer anschleppt. Und wir über das Thema kritische Männlichkeit sprechen. Männlichkeitsforscher bist du, oder was bist du eigentlich? Feminismus?
Männlichkeitsforschung, ja, das ist so mein Thema. Hey, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass Lenia mich abgeschleppt hat, um mal im Bild zu bleiben. Und ich bin gespannt, was wir heute miteinander bequatschen.
Ja, ich bin auch irgendwie voll gespannt aufs Thema. Ja, ich dachte irgendwie, wir holen uns mal jemanden, der irgendwie sich viel mit auch so, ich sag jetzt einfach mal, Männlichkeitskritik und dem Patriarchat und sowas alles beschäftigt. Ja, irgendwie fand ich das interessant, aber aus so einer Perspektive, weil, okay, wie fange ich an?
Aus einer männlichen Perspektive.
Ja, genau, das war mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig.
Feminismus aus männlicher Perspektive. Nee, was mir eigentlich wichtig
war, ich wollte mal drüber reden, weil ich glaube, Luisa und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, wir machen, glaube ich, oft auch Erfahrungen mit, sehen viele Männer einfach und dann gibt's irgendwie einmal so Männer, die, glaube ich, so voll Angst vor Feminismus oder auch allein dieses Wort Patriarchat und sowas haben, weil damit dann vielleicht direkt so mitschwingt von, wenn ich dem jetzt zustimme, dann heißt es, dass ich mich dann irgendwie selbst hassen muss oder dass ich mich dann irgendwie selbst ablehnen muss oder sowas. Und deswegen höre ich gar nicht erst zu. Und aber auch die andere Seite, ich habe auch voll viel Erfahrung mit Kunden im Escort, die quasi total darauf Wert legen, irgendwie auch Feminist sein zu wollen und dann aber tatsächlich das passiert, dass sie ihre eigene Lust und sowas alles ablehnen und Angst davor irgendwo haben. Und ich glaube, oder ich habe so die Hoffnung, dass das ein Fehler quasi ist oder gar nicht notwendig ist. Und deswegen dachte ich irgendwie, können wir da mal so ein bisschen genauer einsteigen. Also so in dieses ganze Thema, genau, was ist eigentlich auch das Patriarchat und toxische Männlichkeit und so? Und aber auch, wie kann ich mich damit beschäftigen, ohne mich dann selbst zu hassen als Mann? So, das war irgendwie so meine Idee. und vielleicht kannst du einfach mal, oder können wir einfach mal anfangen, so genau, was ist denn dieses Patriarchat oder toxische Männlichkeit? Also was verstehst du zum Beispiel darunter, wenn du das so sagen kannst?
Wie kann man das kurz sagen?
Kannst du auch ein bisschen länger sagen. Also.
Werbung.
Ich glaube, es ist leider kein Geheimnis, dass das Patriarchat und toxische Männlichkeit natürlich auch Pornografie einfach extrem geprägt haben, leider. Und ich glaube größtenteils deswegen Pornografie einfach immer noch so stigmatisiert ist und so in diese Schmuddelecke gedrängt und man sofort irgendwie denkt, bäh, das ist doch bestimmt alles ganz schrecklich und nicht konsensual und sowas alles, wo total viele PornodarstellerInnen und PornomacherInnen immer noch total drunter leiden und darum kämpfen, dass sich diese Sicht ändert. Und unsere Lieblingsplattform, die dazu beiträgt, Pornografie aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, ist natürlich Cheeks. Cheeks ist ein Streamingdienst, wo du ein Abo abschließen kannst für einen neuen, ganz selbstverständlichen Umgang mit Sexualität, wo nicht alles rot und schwarz und Schmuddel und sowas ist, was natürlich auch mal ganz nett sein kann. Aber Cheeks sieht einfach aus wie eine, ja, wie sie doch heißt, eine Sexual Wellness-Plattform. Das heißt, es ist irgendwie in schönen Farben, luftig, locker und man denkt einfach, ach cool, ich tue mir jetzt mal was Gutes. Bei Cheeks habt ihr ja drei verschiedene große Kategorien. Das heißt, ihr habt Pornofilme, ihr habt auch Porno- oder sexy Audios. Da drin sind sexy Hörbücher oder auch so meditative Reisen oder Masturbationsmeditation. Und es gibt die Pleasure Academy, da findet ihr Workshops und Vorträge zu allen möglichen Themen. Das heißt, ihr könnt euch auch weiterbilden. Und mir ist es mittlerweile eben total wichtig, für meinen Porno zu bezahlen, weil da steckt ja ganz viel Arbeit dahinter. Und natürlich müssen faire Arbeitsbedingungen auch fair bezahlt werden. Und außerdem macht es mir einfach ein viel schöneres Gefühl, wenn ich weiß, es kommen keine komischen Pop-up-Werbungen oder man sieht vielleicht nur einen kleinen Ausschnitt von dem Porno oder sowas, sondern du hast total schöne, hochwertig produzierte und eben natürlich immer fair produzierte Pornofilme, die echte Körper zeigen, authentische Sexszenen zeigen, die es in allen möglichen Kategorien und Rubriken gibt, die ganz übersichtlich du danach filtern kannst. Und es gibt dann eben auch so schöne Filme, die so ein bisschen mehr Story hinten dran haben, dass man nicht nur irgendwie das Rein und Raus sich anschaut. Zum Beispiel habe ich den Wild Camping Porno entdeckt, wo ein echtes Ehepaar auf einem Kanu einen Campingplatz aufsucht und dann da draußen in der warmen Sonne ohne Zelt, wer braucht schon Zelte, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, also das heißt, ihr findet wirklich einfach total schöne Filme da und größter Fan bin ich ja tatsächlich von den Audios und das höre ich jetzt auch immer öfter und da gibt es eben auch alles Mögliche von einfach nur Sexgeräuschen zu tatsächlich mit dir wird geredet oder eine sexy Geschichte erzählt oder was Meditativeres und das finde ich einfach schön, weil du kannst dich ins Bett legen, kannst die Augen zumachen, musst nicht die ganze Zeit irgendwie gucken, dass du auf dein Handy gucken kannst, sondern fällt dein Handy im genau falschen Moment um und dann kippt das Gleitgel noch um oder weiß ich was, sondern du kannst einfach das anmachen und dich ins Bett legen und genießen. Ja, deswegen stehe ich sehr auf Audios. Und auch hier haben wir natürlich einen Code für euch und zwar mit dem Code Geliebte auf Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, also alles komplett in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Buchstabiert wäre das GELIEBTEAUFZEIT. Ja, mit diesem Code könnt ihr Cheeks kostenlos eine Woche lang testen, wenn du dich für die Jahresmitgliedschaft anmeldest. Aber natürlich kannst du vor dieser Testphase dann die Mitgliedschaft auch wieder kündigen, falls es dir doch nicht gefallen sollte. Normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft 14,90 Euro. Oder eben die jährliche kostet 9,90 Euro im Monat, also dann eben quasi pro Jahr 118,80 Euro. Aber wie gesagt, wenn du Neukunde, Neukundin bei Cheeks bist, dann kannst du 7 Tage mit unserem Code Geliebte auf Zeit Cheeks erstmal kostenlos testen. Ja, und dann viel Spaß. Genieß deinen Sommer, genieß vielleicht den Wild Camping Porn oder vielleicht auch einen Workshop aus der Pleasure Academy. Vor allem, wenn dich diese Folge im Nachhinein vielleicht doch mit so ein bisschen Wut und Frust auf diese Welt angestaut hat, dann gibt's doch eigentlich nichts Besseres, als das danach so mit einer ganz gepflegten Masturbationssession wieder so ein bisschen rauszulassen, oder nicht?
Werbung Ende.
Naja, überall dort, wo sich Männer, überall dort, wo Männer unter sich bleiben, okay, da entwickeln sich so toxische Monokulturen. Und wir sprechen auch von Männermonotonie, aber da können wir auch später noch drüber sprechen. Und die sind, um im Bild zu bleiben, Gift für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen, Gift für Sexualität, für diverse Erzählungen, für kulturellen Reichtum und vieles, vieles mehr. Also, Männerbünde, so müsst ihr euch vorstellen, verhindern im Grunde alles, was die Welt gerade so voranbringen würde. Okay, Klimaschutz, Diversität, Feminismus, Gleichstellung und vieles mehr. Und statt von Männerbünden sprechen wir auch von männlichen Monokulturen. Und die bringen so, ja, wie kann man es sagen, die bringen so verschiedene Phänomene in die Gesellschaft. Okay, wie zum Beispiel alle Formen von Misogynie, also Frauenhass, Frauenfeindlichkeit, Femizide, Sexismus. Alle Formen von Gewalt sind männlich dominiert. Also insbesondere häusliche Gewalt natürlich. Da kamen ja vor kurzem die neuen Zahlen raus. Wir sind aktuell bei 257.000 Menschen in Deutschland. Letztes Jahr
die Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Bitte? Oh krass, ich hatte irgendwie noch 150.000 im Kopf von letzten Jahren.
Genau, es war das Jahr davor auch schon um 10% gestiegen. Es steigt irgendwie wieder ständig. Und davon sind 70% weiblich. Also und deswegen, man darf auch nicht von häuslicher Gewalt sprechen, das ist relativ verharmlosend. Ich gehe mittlerweile dazu über, auch von männlicher Gewalt von männlicher häuslicher Gewalt zu sprechen. Und wir auch Verschwörungserzählungen, ne? Hate Speech, Hasssprache im Internet und so weiter, werdet ihr auch erleben, kommt vor allem von Männern, vieles, vieles mehr. Und für all diese Phänomene hat sich der Begriff toxische Männlichkeit etabliert. Und seit der MeToo-Debatte ist der wieder sehr populär. Ich hatte so den Eindruck, dass die feministische Bewegung daherkommt und sich den Begriff nimmt, aneignet und den neu auflädt. weil das einfach, ja, das, der kommt eigentlich aus der mythopoetischen Männerbewegung der 80er Jahre. Und toxische Männlichkeit ist ein großartiger Begriff, um mit dem man arbeiten kann, um diese Kritik an Männlichkeiten zu beschleunigen. Das ist das, was wir versuchen. Und um Männer auch so in diesen Diskurs reinzutriggern. Man hat deren Aufmerksamkeit, wenn man nicht von Frauenquote spricht, sondern von Männerlimit und so, ne? Wenn wir nicht den Frauenanteil durchziehen, sondern den Männeranteil und zeigen, wir sind zu viele, so. Und wenn man das Wording so ein bisschen umdreht und vor allem dieser Begriff toxische Männlichkeit, also der geht auch nicht mehr weg. Der ist jetzt überall Mainstream angekommen. Meine Mutter hat mich neulich angerufen und gesagt, dass sie toxische Männlichkeit in der Tagesschau gesagt haben. Also ist jetzt wirklich auch. Und das einfach, damit kann man so gut arbeiten. Und toxische Beziehung, toxische Umgebung und so weiter ist ja Top-Thema. Also das ist so, man versteht sofort, was gemeint ist.
Aber wenn du es jetzt so sagst, dann klingt das für mich jetzt schon so nach, okay, Männer sind halt einfach an sich toxisch und deswegen sind Männerbünde oder irgendwie Männermonokulturen ein Problem. Also würdest du quasi einfach sagen, ja, quasi Männer sind einfach das Problem oder was ist quasi, also warum entsteht aus Männerbünden dann irgendwie so viel Gewalt oder eben Toxischkeit?
Ich würde nicht sagen, dass, also ich hasse Männer nicht und die einzelnen Männer sind doch nicht das Problem. Mich persönlich interessiert so die Lebensrealität von einzelnen Männern auch nicht so doll. Ich versuche das in unseren Seminaren auch so ein bisschen auszusparen, weil, oder das eher auf der wissenschaftlichen Ebene dann zu verhandeln und Zahlen zu nennen und niedrigschwellig mit denen ins Gespräch zu kommen über deren Lebensrealität und so weiter. Ne? Aber die meisten Männer wachsen halt in männlich dominierten Umgebung auf. Wir sind so sozialisiert worden, wir sind so geprägt worden und das ist den meisten Männern nicht bewusst. Also das größte Problem ist, dass ja, die meisten Männer sich nicht mit der Lebensrealität von Frauen und queeren Menschen auseinandersetzen und sich da gar nicht auskennen, davon, ja, von dieser gewaltvollen, sexistischen Lebensrealität noch nie gehört haben. Und deswegen, toxische Männlichkeit beschreibt eher die Verhaltensmuster, die wir hervorbringen, wenn wir uns nur mit Männern umgeben und diese ganzen Phänomene, toxischen Phänomene, die ich gerade genannt habe, halt in die Gesellschaft drücken. Und dass jede Statistik zeigt mittlerweile, und es ist ja auch allgemein bekannt, dass sobald wir Teams divers aufstellen, sobald wir anfangen, ins Gespräch zu gehen miteinander, wir arbeiten ausschließlich mit gemischten Gruppen, das solltet ihr vielleicht wissen. Also wenn jetzt so eine Vätergruppe anruft, dann oder so eine kritische Männlichkeitsgruppe, dann ist das Erste, was ich sage, könnt ihr eure Partnerin mitbringen, könnt ihr eure Frauen, eure Töchter mitbringen, eure Mütter mitbringen. So, ne? Es muss immer, die Finterpersonen müssen mit im Raum sein. Und genau, es geht mir nicht um Männerhass, sondern es geht mir darum, aufzuklären darüber, was das mit uns macht, wie, ja, ich bin selber total traurig darüber, dass ich 30 Jahre lang in solchen männlich dominierten Umgebungen sozialisiert wurde. Ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht mitbekommen. Für mich war das unsichtbar. Und ich habe zum Glück noch 40 Jahre, um weibliche, queere Lebensrealitäten kennenlernen zu dürfen, mit euch sprechen zu dürfen, mit Finterpersonen sprechen zu dürfen. Das ist so mindblowing. Und seitdem, das ist so ein kultureller Reichtum auch, den ich da bisher verpasst habe. Ich wäre gerne in einer diversen Gesellschaft groß geworden. Wisst ihr, was ich meine? Und
Also ich höre auch ganz viel davon, was du sagst. Also ich denke schon, dass es viele Sachen davon wichtig sind und richtig sind zu sagen. Gleichzeitig sehe ich gerade, dass ich viel konfrontiert bin mit Männern in meinem Job, also die ich halt treffe, so zum Beispiel, die eigentlich zwischen Angst und Schuldgefühlen pendeln. Die pendeln einfach zwischen, bin ich Täter? Bin ich ein böser Mensch? Oder bin ich irgendwie jemand, der unerfüllt ist, weil ich Sachen, die ich machen will, nicht machen kann? Für mich kommt es manchmal eher so rüber, als wenn Männer in der feministischen Welt oder feministisch werdender Welt ihren Platz nicht finden. Und ich frage mich, ob das irgendwie eine Arbeit ist, wo du dran mitarbeitest, sozusagen, welchen Platz haben Männer in der Welt? Und wie kann ein Mann sozusagen noch was davon haben, dass es Feminismus gibt, wenn er quasi nur noch als Störung, so, also dass man darf halt nicht, ich finde, das ist, also ich will auch als Frau und auch als Feministin nicht einem Mann sagen, du bist eine Störung in dieser Welt, weil das ist nicht so. So ist, Männer bereichern mein Leben genauso wie Frauen mein Leben bereichern. Und ich glaube nur, dass die Frage ist, genau diese toxische Männlichkeit noch mehr zu definieren. Was ist das eigentlich und was ist vor allem der Gegenentwurf dazu? Also was ist der Gegenentwurf? Wie sieht denn ein feministischer Mann aus sozusagen?
Ja, gute Frage. das fragen sich viele Männer, die auch in unseren Seminaren sind, was passiert hier gerade, wieso sind wir so verunsichert und so weiter. Und ich finde es ehrlich gesagt großartig, dass das endlich passiert, dass Männer endlich verunsichert werden, und zwar von oben bis unten. Wir müssen in diesen Diskurs gehen. Das bedeutet ja nichts anderes als, ja, super gut, dass ihr endlich anfangt, darüber nachzudenken, was ihr hier alles produziert und warum das Patriarchat Gewalt in die Welt bringt und dass wir hier der Grund dafür sind. Männer müssen anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist bisher halt überhaupt nicht passiert. Und deswegen, ich finde es großartig, dass Männer verunsichert sind. Bitte noch mehr Männer, verunsichern uns verständlich und bin immer und jeden Tag.
Vielleicht habe ich zu schnell Mitleid.
Nee, wirklich, es braucht überhaupt kein Mitleid. Und es geht auch um Aufklärung. Es geht nicht darum, Männern zu sagen, guck mal, wir arbeiten meistens so mit Gleichstellungsbeauftragten zusammen, ne? Und mit so Diversity-Managerinnen. Und das ist oft die Frage, dass die auch befürchten, wenn die so unser Wording sehen und so unsere Bildsprache und so weiter, dass die dann fragen, ja, das ist ein bisschen zu provokant oder wir wollen die Männer doch besser irgendwie abholen und wir wollen die ja nicht verschrecken und wir wollen die ja nicht verstören und so weiter. Und das kann ich ehrlich gesagt kaum nachvollziehen, aber ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, weil ich bin den Gleichstellungsbeauftragten ja super dankbar, dass die diese Arbeit machen und das Thema reinbringen. So, und dann sind die super begeistert von dem Thema, weil die sind total aware und total feministisch und haben das alles auf dem Schirm, diese ganzen Diskurse, und sind dann damit konfrontiert, dass, wenn sie Feminismus und Gleichstellung auf ihre Flyer schreiben, die Männer einfach sich gar nicht angesprochen fühlen, gar nicht kommen in die Seminare, gar nicht wissen, was das Problem ist, dass wir hier das Problem sind, dass die denken, Feminismus ist Frauensache, grob gesagt. Und also das ist dann schon die größte Herausforderung, weiß nicht, wahrscheinlich des 21. Jahrhunderts. Wie kriegt man Männer in solche Seminare? Und wenn die erstmal da sind, habe ich die Erfahrung gemacht, kann man gut mit Männern arbeiten. Und man arbeitet am besten niedrigschwellig mit denen. Man geht in die Diskussion. Ich mache nichts anderes, als mit denen darüber zu sprechen, was wir hier reproduzieren, wie sie sozialisiert worden sind, welche Männerbilder sie reproduzieren, was sie gucken. Medienkonsum ist Thema oft. Und ja, dann haben sich so diese drei Themen, diese drei Ansätze halt rausgebildet, wie von Unternehmen und Institutionen werden wir so angefragt für so Männerbünde, so strukturelle Gewalt nennt man das in der Geschlechterforschung. Also da verhandeln wir männliche Machtkulturen, Gewaltkulturen, Missbrauchskulturen, ne? Dass man Männern erstmal sagen muss, hey, wie männlich dominiert die Gesellschaft überhaupt noch ist, weil die meisten Männer glauben, wir hätten faktische Gleichstellung erreicht und es wäre schon alles super. So. Und da steht dann im Zentrum die Frage.
Das höre ich leider bitte. Auch oft. Ich höre das leider auch oft, dass es so, was wollt ihr denn jetzt noch? Also es ist doch alles gleich.
Zeig mir doch mal im Gesetz, wo Frauen nicht gleichberechtigt sind, so diese Kommentare.
Der Gender Pay Gap ist ja nur, weil Frauen kriegen ja Kinder und deswegen machen die halt nicht so eine, also diese ganzen Begründungen, und dass auch Frauen ja in mehr Care-Arbeitsberufen sind und man da deswegen ja weniger verdient und so weiter. Genau.
Diese ganzen Abwehrkommentare, ich kenne die, mittlerweile kann ich die wirklich gut erkennen, wenn die so aufploppen, und dann ist die große Schwierigkeit, die so auch zu benennen, wenn die im Raum sind. Biologistische Argumente, diese ganzen, das sind ja alles Abwehrargumente, die mir nur zeigen, okay, es gibt überhaupt kein Grundverständnis für patriarchale Verhältnisse. Und also muss man mit Männern erstmal darüber sprechen, wie sie da aussteigen können, wie sie das erkennen können, warum das für Männer so unsichtbar ist, ne? Und wie sie das auch aufbrechen können. So. Und dann geht's, das ist so strukturell, und auf repräsentativer Ebene arbeiten wir zum Medienkonsum, dass man Männern klar macht, wie männlich dominiert ihr Medienkonsum ist. Und das ist so ein Ort, wo man auch Männer Lust machen kann auf weibliche und queere Produktionen, dass man denen zeigt, was die alles verpassen. Ne? Das macht ihr mit eurem Podcast auch großartig. Also man lernt einfach so viel, und ich finde, Männer müssen da einfach zuhören und sich zurücknehmen. Und wir kommen auf Sexualität und Selbstfürsorge noch zu sprechen. Ja. Aber das sind so die Themen, dass man so kann man Männer abholen, so kann man mit Männern ins Gespräch kommen. Und natürlich diskutieren wir dann auch über kritische Männlichkeit, also über deren persönliche Lebensrealität und was die tun können, um sich feministisch zu verhalten und selbstkritisch zu verhalten. So.
Ja, ich finde auch so eine tolle Sache ist halt irgendwie, wenn man so vermitteln kann, wie viel quasi Männer in ihren Männermonokulturen verpassen. Und ich glaube, dass man das oft nicht mitkriegt, weil das irgendwie Teil des Patriarchats ist, das als normal anzusehen. Genau. Also ich habe letztens so einen Pop-Culture-Detective, ich weiß nicht, ob ihr den auf YouTube kennt, der macht auch immer so, dass er so Filme irgendwie weiß nicht, ob man das analysiert, wie auch immer. Und da hat der letztens, glaube ich, über Barbie so ein Video gemacht, wo er auch an dem Film erklärt hat, was Patriarchat eigentlich für ihn irgendwie bedeutet. Oder ich glaube auch nach irgendeinem Buch von früher irgendwie erklärt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das, glaube ich, in so drei Sachen aufgeteilt. Und eine davon war auf jeden Fall so dieses, dass der Mann halt als der Normmensch angesehen wird. Und das, finde ich, haben wir noch so krass vertreten, dass halt so dieses... Also bei normalen Menschen ist es so und bei Frauen ist es so. Oder so ein Film über einen normalen Menschen ist halt ein Film über einen Mann. Und dann ein Film über eine Frau ist halt quasi speziell ein Film darüber, dass sie eine Frau ist oder so. Und dass vielleicht so ganz viele Männer halt gar nicht mitkriegen, dass sie in Männer-Monokulturen sind, weil sie einfach denken, ich bin ja unter normalen Menschen. Weil der Mann ja der normale Mensch ist quasi so. Genau. Und dann irgendwie so den Blick zu öffnen dafür, dass es halt einfach ja mega viel gibt, was dadurch verpasst wird. So, ja, finde ich irgendwie ganz einen guten Ansatz.
Nur stürzt halt, glaube ich, schon auch vielen Männern so, oder da, das ist so ein bisschen das, wenn vielen der Boden so weggezogen wird. Also ich habe tatsächlich so im privaten Umfeld, kenne ich jemanden, der total unter dieser Situation leidet. Also der ist quasi, der hat einfach kein richtiges keinen Entwurf für sein Leben in dieser Welt, weil er als Mann einfach nicht weiß, wo sein Platz so als Mann ist. So, ich fühle mich als Frau und fühle meinen Platz als Frau oder so. Vielleicht braucht man sich auch nicht als Frau irgendwie einen Platz als Frau fühlen. Ich glaube auch nicht, dass ich das so sehr habe, oder? Weiß ich nicht. Lenia, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber er hatte immer so geäußert, er fühlt sich irgendwie so nach dem Motto, Männer hatten ja früher wie diese Funktion, das, was weiß ich, irgendwie zu verteidigen oder zu kämpfen oder zu jagen oder so. Und diese Funktion, dass man sich, dass man viel bewegt, dass man viel trainiert, viel rennt, das oder diese ganze Funktion, die wäre jetzt irgendwie weg und dann wäre nichts mehr da.
Okay.
Und ich glaube, dass dieses, was jetzt nicht mehr da ist, dass ich habe da schon den Eindruck, dass dann diese Leute und auch gebildete Leute teilweise, eben auch aus diesem Umfeld, den ich jetzt persönlich kenne, dass dann da schon irgendwie schnell in Richtung Gedankengut von Andrew Tate oder irgendwelchen rechten Bewegungen oder irgendwelchen Rückwärtsbewegungen getrieben wird. Wie nennt man die nochmal, diese Online-Community von diesen frauenhassenden Incels Männern? Ich habe es gerade vergessen.
Men going their own way, gibt es auch eine Bewegung, MGD.
Ja, dass man da so reingetrieben wird. Und da bin ich persönlich, und ich sehe ja auch diese Auswirkungen so auf generell, auf Kunden zum Beispiel, die dann eben nicht wissen, was richtig ist und so. Und ich denke irgendwie so, oh Mann, können wir nicht irgendwie einen Entwurf schaffen, was richtig ist, weil ich kenne auch feministische Männer, die ich jetzt wirklich als komplett als feministisch bezeichnen würde und die führen ein total tolles Leben und die verhalten sich halt einfach nur irgendwie so anders. Aber man müsste die mal so analysieren und überlegen, wie verhalten die sich eigentlich und dann so wie so ein neues Rollenbild so schaffen, so hey übrigens, so zuhören vielleicht, irgendwie empathisch sein, irgendwie emotional, also spiegeln können. Und das sind auch so Sachen, die lernst du ja nicht, die lernst du ja als Kind. Als Mädchen vielleicht noch mehr lernst du auch emotional auf anderen mehr einzugehen, weil das so ein Mädchending ist vielleicht. Und als Junge lernst du das irgendwie nicht. Da bist du ja der Indianer und du musst ja stark sein. Du kennst ja keinen Schmerz. Und wächst du auf zum Beispiel auch, ich kenne auch eine Person, die ist so aufgewachsen hat, der Papa immer gesagt, du bist eine Heulsuse, wenn der Junge geweint hat. Heulsuse, Schwächling. Das sind ja so Sachen, die hören ja Männer. Und ich finde irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen die Empathie für den Mann, wie er aufgewachsen ist, wie er sich davon lösen kann. Weil jetzt dann hinzugehen und zu sagen, ja, ihr seid toxisch, ihr macht hier diese toxische Sache, ihr seid dafür verantwortlich, dann weiß ich nicht so richtig, wie können die denn da rauskommen? Wie können die das denn schaffen? Das ist sozusagen die Frage.
Wow, du hast hier ganz viele Themen gerade aufgemacht, mit denen wir 5 Podcasts füllen können. Vielleicht, ich will ganz kurz auf Lenia eingehen, was du gesagt hast, oder auch Pop Culture Detective, super, super gut. Das erleben wir auch häufig bei diesen Abwehrstrategien. Das ist dieses Mann gleich Mensch Argument, ne? Also, wie kann man das erklären? Genau, dass das für Männer so unsichtbar ist. Das heißt, nach 6000 Jahren Patriarchat können die meisten Männer nicht mehr zwischen der männlichen und der menschlichen Perspektive auf die Welt unterscheiden. Sprich, wenn ich als Mann kein Problem erkennen kann, dann haben auch alle anderen keine Probleme. Mhm. Und das äußert sich dann so, egal wo wir hinkommen. Wir arbeiten so gerne mit Bullshit-Bingos, die man dann so, wie so Männer reagieren mit Abwehrstrategien, wenn man auf toxische Männlichkeit zu sprechen kommt und wenn man die ein bisschen kritisiert, oh mein Gott. Und Männer sind ja überhaupt nicht gewohnt, Männer sind ja kaum kritikfähig, auch ein Riesenproblem, weil das eben alles so selbstverständlich ist und so männlich und so weiter. Und dann kommen halt diese Abwehrreaktionen, Mann gleich Mensch, das äußert sich dann dadurch, dass die sagen, so bei uns spielt das Geschlecht ja gar keine Rolle. Das ist so ein ganz typisches Argument. Oder was zählt, ist die Qualifikation und nicht das Geschlecht. Das ist ganz typisch Mann gleich Mensch. Und mein Top-Favorit, also dass Frauen bei uns im Unternehmen diskriminiert werden, das habe ich hier noch nie erlebt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So unsichtbar ist das für Männer. Und dann ja. Dieser riesige, was Luisa auch angesprochen hat, dieser riesige Abwehrkatalog von Abwehrstrategien, Hunderte, das sind ja Tausende, die ist ja unmöglich, die alle irgendwie dann auf dem Schirm zu haben, bis von haben wir keine wichtigeren Probleme, bis hey, das war doch ein Kompliment, oder kann man jetzt nicht mehr flirten oder was, ne? Oder wir haben zu dem Thema einfach keine Frau finden können. Bedeutet auch nur, wir wollen nicht suchen und wir kennen uns mit weiblichen queeren Netzwerken nicht aus. Und das sind so, also wenn wir über diesen ganzen Abwehrdiskurs sprechen, dann finde ich, was Lenia gesagt hat, oder was du gerade gesagt hast, dass Männer dann in diese nach einer ja, unsicher sind und in den Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ja, super gut, endlich bitte den Boden wegziehen. Seid endlich damit konfrontiert, dass alles, was ihr macht, nicht selbstverständlich ist und dass es endlich in Frage gestellt wird. Und das Hauptproblem ist, dass ihr nicht daran teilnehmt an dem Diskurs. Also was dann passiert, ist oft, und das hast du gerade geschildert, Luisa, ist, dass Männer in so einen Abwehrdiskurs gehen und in so eine Opferposition gehen einfach. Und das dafür gibt es in der kritischen Männlichkeitsforschung auch einen super guten Begriff, und zwar fragile Männlichkeit. Also
So ein bisschen wie fragile Weisheit.
Davon also weiß,
Whiteness, Fragile, so, Whiteness, sagt man ja auch bei der Rassismus Forschung.
Genau, so wie Critical Whiteness, genau, fragile Whiteness habe ich noch nicht von gehört, aber super gut. Genau, das ähnliche Programm, so Male Supremacy, männliche Überlegenheit, basiert immer auf dieser fragilen Männlichkeit. Dazu vielleicht ein Zitat von Simone de Beauvoir, das habe ich mal rausgesucht. Niemand ist den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. Also kurz gesagt, je aggressiver die Männer, je maskuliner, je größer die Abwehr, je mehr Argumente kommen, die dagegenhalten. Wenn immer, man könnte ja auch anders reagieren. Man könnte ja auch sagen, desto fragiler die Männlichkeit, ne? Das ist so die These dahinter. Man könnte ja auch anders reagieren. Der Mann könnte ja auch reagieren, nicht verunsichert reagieren, sondern sagen, hey, ich bin verunsichert und ich sehe irgendwie keine anderen Rollenvorbilder, was, auch wenn ich sowas schon höre. Also das bedeutet ja, dass seine Perspektive auf die Welt so männlich, so eingeschränkt ist, dass er nicht mal auf die Idee kommt, und das ist das misogyne Moment in dem ganzen Spiel, sich Frauen und queere Menschen zum Vorbild zu nehmen, sich endlich mal mit denen auseinanderzusetzen. Warum diese ewige Suche nach, warum ist es für Männer plausibel, nur mit Männern? Sich mit Männerbildern auseinanderzusetzen, sich mit Männlichkeit zu identifizieren. Wir reden ja auch nicht nur von Frauen und Männern, sondern wir sind so viel mehr Geschlechter. Also warum haben Männer so eine große Angst davor, in fluide Geschlechteroptionen reinzugehen und das alles endlich auszuprobieren? Männer hätten die Chance, endlich loszustürmen und alles auszuprobieren. Warum machen sie das nicht? Warum gehen die zurück in die, warum klammern die sich so an diese ätzenden, sexistischen, traditionellen Männlichkeiten fest? Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also das ist für mich, ist das ein fehlender Wille, sich damit auseinanderzusetzen und an alten Rollen festzuhalten und sein Körperpanzer-Ding irgendwie wieder durch. Ja. Das ist fragile Männlichkeit. Also wenn die in diese betroffenen Positionen reingehen und dann so, ja, Männer werden doch auch vom Patriarchat diskriminiert und
ja, ne? Genau.
Oder Männer sterben ja früher oder unsere Gefängnisse sind ja voll von Männern. Also da muss man echt ganz vorsichtig sein. Das ist in aller Regel ein Abwehrdiskurs, der ein Opferdiskurs ist, ganz einfach. Also Männlichkeit, fragile Männlichkeit kann man mal sehr gut daran erkennen, dass die in so ein in so einen betroffenen Diskurs reingehen. Alle antifeministischen Väterrechtsbewegungen, Männerrechtsbewegungen machen das aktuell. Überall, wo du Männerrunden hast, passiert früher oder später genau das. Und die sind dann alle heroisch im Kampf vereint gegen Frauen, gegen Feminismus. Und das ist fragile Männlichkeit. At its best, wenn Männer nicht offen sind für andere Perspektiven, dann super schwierig. Kann ich ehrlich gesagt kaum nachvollziehen. Also
Ich finde es irgendwie ganz geil, so diese Lust zu provozieren und halt so zu, also genau, ich bin auch, glaube ich, viel bei Luisa, dass ich denke, man muss halt die Perspektive irgendwie alle sehen, um die dann auch irgendwie abzuholen und was zu verändern und so. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch gut, ein System in Krise zu stürzen, damit es sich dann irgendwie daraus wiederentwickeln kann oder so. Genau.
Aber und das ich haben mag Männer noch nie erlebt. Männer sind noch nie kritisiert worden.
Ja, genau, dass
worden.
Es eine Krise geben kann und man dann da irgendwie rauskommen genau. muss, alleine auch noch oder sowas. Genau. Aber ich finde es irgendwie, ich finde eigentlich den Punkt ganz cool, genau, Luisa, weil du gerade meintest, den Männern wird dann so der Boden weggezogen und so, Gott, was an was für einem Männerbild soll ich mich jetzt noch orientieren? Und tatsächlich ist es witzig, dass da wahrscheinlich wirklich fehlt der Gedanke von, ja, ich kann mir ja auch irgendein Vorbild suchen. Also ich kann mir auch einfach eine Frau als Vorbild suchen.
Ich kann mich
suchen.
Auch
so.
Also es ist eigentlich Frau echt so
absurd, aber ja, man kommt halt nicht auf die Idee, ne?
Komisch, ne?
Ja.
Ja, ich kann mich auch einfach an einem Mensch orientieren. Ich bin ja immer noch ein Mensch oder ein Wesen, ja. eine Person. Ich bin ja noch eine Persönlichkeit außerhalb meinem Menschsein.
Warum machen Männer das nicht? Warum sehen die das nicht? Weil die, also meiner Meinung nach, weil die es einfach nie gelernt haben, sich damit auseinanderzusetzen und weil die nur Männer sind. Also solange du das nicht hinter dir lässt, reproduzierst du die immer gleichen Männer. Natürlich kommst du auf keine Ideen, wenn diese Männermonotonie, wenn du ständig in diesen immer gleichen Gewaltgeschichten bist, wenn du damit sozialisiert worden bist.
Was dann natürlich schon mit der Sozialisierung kommt, ist, und das finde ich, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man drüber reden müsste, ist, diese ganzen Institutionen, in denen Männer groß werden, sind ja vor allem frauendominierte Institutionen. Kindergärtnerinnen sind viel häufiger, es gibt Kindergärtnerinnen viel häufiger, Grundschullehrerinnen. Das heißt, männliche Kinder sind schon, und die wachsen viel auch häufiger bei der Mutter auf. Das heißt, wir haben ja auch schon ein Growing Up Problem sozusagen. Also klar, ich will jetzt nicht den Männern sozusagen ihre Opferrolle weiterhin zugestehen. So, ich finde es gut, was du gesagt hast mit dem unter dem Boden wegziehen, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Gleichzeitig müssen wir halt auch irgendwie noch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass sie die Fähigkeit nicht haben, empathisch vielleicht zu sein, und die müssen das erstmal lernen. Das heißt, es müsste wie so Kurse geben für Männer, zu lernen, empathisch zu reagieren zum Beispiel. Was zum Beispiel, ja, das wäre gut. Sowas bräuchte es halt. Und das macht ihr auch so, ne?
Nee, das machen wir nicht. Ich bin ja kein Psychologe, ich bin ja kein Therapeut, ich bin kein Sozialarbeiter, so, ne? Sondern ich gehe da mit dieser wissenschaftlichen Perspektive rein. Also ehrlich gesagt, wenn dieser Emotionsdiskurs ist wichtig, keine Frage. Oder anders mal angefangen, weil du gerade von Müttern gesprochen hast, dass wir vor allem mit Müttern aufwachsen. Ja, das Hauptproblem ist, dass hier, kann man ja auch in Filmen, Serien überall sehen, das wird überall reproduziert, diese große abwesende Väter-Trope. Ne? Also das ist eigentlich so das mächtigste, erfolgreichste Narrativ, das vom abwesenden Vater und dem Leidensweg der Söhne und zunehmend auch der Töchter, das hast du vom Christentum über die Abenteuer des Herkules bis zum Darth Vader im Todesstern. So. Und diese abwesenden Väter triggern dann immer so den Heldenweg, den berühmten männlichen Heldenweg, auf dem sich Männer radikalisieren. Und dann, wenn sich Luke Skywalker dann irgendwie mega radikalisiert hat, 1000 Kämpfe geführt hat und super Körperpanzer geworden ist und nicht mehr sprechen kann, dann irgendwann den Todesstern seines Daddys erreicht und sein Vater endlich vor ihm setzt, dann nimmt Darth Vader nochmal die Maske ab, schaut seinem Sohn in die Augen und stirbt. Also nach Männerdrehbuch, und es sind immer Männerdrehbücher, die sowas hervorbringen, immer in dem Augenblick, wo die Daddys die Möglichkeit hätten, in die Erziehungsarbeit zu gehen, die Möglichkeit hätten, endlich ihre Kids mal kennenzulernen, endlich zu sagen, hi, wie geht's dir? Darf ich ein bisschen Hausarbeit machen? Hey, ich mache 100% die Care-Arbeit und so. Wir sind alle nicht mit solchen Geschichten aufgewachsen.
Darth,
ne?
Vader sagt es so, darf ich die Hausarbeit machen?
Genau.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil die Person, von der ich gerade erzählt hatte, die auch so ein bisschen in diesen Antifeminismus driftet teilweise, auf getriggert von wahrscheinlich dann eben fragiler Männlichkeit, die ist zum Beispiel in einem kompletten Frauenhaushalt aufgewachsen. Also der hatte einfach quasi nur Mütter und der Vater war halt nicht da. Und das war für ihn eh immer so schwer, so dieses, finde ich jetzt diesen, wer bin ich als Mann in dieser Welt?
Okay.
Und ich glaube, das ist so ein Kampf, je mehr diese Aufwachssituation vielleicht eben durch eine Abwesenheit von Männern geprägt ist, desto schwerer wird es für Männer, so da einfach ein guter Mensch oder vielleicht, ich will das jetzt nicht so am Geschlecht festmachen, weil man soll das ja eigentlich, aber es ist ja schon.
Es ist ein super guter Punkt, dass du es nicht am Geschlecht festmachen willst, weil wir dürfen das eigentlich nicht am Geschlecht festmachen. Ich finde, für mich klingt das super gut, mit drei Schwestern und Mutter aufzuwachsen. Ist doch eine tolle Gelegenheit. Das, also kann auch eigentlich
Er scheint aber genau
das Kind
da hervorgebracht zu haben. Ne?
Ja, wahrscheinlich war ja von außen, also du wächst ja dann nicht nur eben in deiner Familie auf, sondern kriegst
genau,
ja von außen die ganze Zeit vermittelt,
ja, genau.
Du musst aber trotzdem irgendwie deinen Platz als Mann finden, genau, was auch immer das dann heißen soll.
Und das Patriarchat sagt ihm die ganze Zeit, hey, du musst ein Mann werden, so, ne? Und dann ist er irgendwie verunsichert und weiß nicht wie, weil das Patriarchat ihm nichts anbietet oder nur Quatsch anbietet. Genau. Und dann ist er irgendwie, warum, die Frage ist halt, warum gelingt es dann selbst dem Patriarchat, ihm seine engsten Familienmitglieder im Grunde nicht als plausible Geschlechtervorbilder im Grunde plausibel zu machen? Wisst ihr, was ich meine?
Also du darfst nicht so werden wie deine Schwestern oder wie deine Mütter oder deine Mutter, ja.
Das ist ganz einfach die Abwehr von Frauen und queeren Menschen. Und das ist so drin, dass das, ich hatte gerade noch so einen anderen Punkt, den habe ich gerade vergessen. Ach genau, dass wir das nicht am Geschlecht festmachen, hattest du gerade gesagt, Luisa, ne? Ja. Und das ist ein super guter Punkt, weil man kann frühkindliche Erziehung und so weiter, kann man mittlerweile recht deutlich belegen, dass für Kinder das Geschlecht der Eltern komplett egal ist. Also es spielt keine Rolle, ob du weibliche, männliche Erziehungsperson hast, sondern was wichtig ist für Kinder ist Stabilität, Sicherheit, emotionale Integrität, ausdifferenzierte Gefühlssprache, Wärme, Geborgenheit und so weiter. Ne? Und weil wir aber in einem Patriarchat aufwachsen, ist es leider so, dass Eltern auch oft ganz unbewusst bestimmte Dinge reproduzieren, die werden wir einfach ganz, ganz bewusst auch schon noch vor der Geburt aufs Geschlecht festgelegt. Wenn wir an sogenannte Gender Reveals Partys denken, da wird noch vor der Geburt gefeiert, welches Geschlecht du hast. Und das muss einfach ganz früh festgelegt werden und Studien können zeigen, dass wenn Eltern sich an ihre Töchter wenden, dass die eine emotionalere Sprache haben, mehr Körperkontakt haben, mehr ins Gespräch gehen und so weiter und vermittelnd wirken. Und wenn Eltern, also unabhängig ob Vater oder Mutter oder welches Geschlecht, wenn Eltern sich mit ihren Söhnen zuwenden, dann werden sie rationaler, dann gibt's weniger Körperkontakt, die Themen werden sachlicher und es wird weniger oft versucht, eine Lösung zu finden und so weiter im Gespräch. Und das ganz unbewusst vom Geschlecht. Also so drin ist das, dass wir das so unbewusst reproduzieren und an unsere Kids weitergeben. Und ich habe zwei Neffen und meine Schwägerin und mein Bruder haben auch versucht, die relativ geschlechterneutral zu erziehen am Anfang. Aber dann haben die irgendwann gesagt, ey, es hat nur einen Tag in der Kita gedauert und da kommt dann halt die Gesellschaft daher. Und das ist sehr mächtig, dass die zurückkamen und nur noch mit Polizei, Feuerwehrautos und Superhelden spielen wollten. So. Und das ist, also wenn du deinen Kids Handys in die Hand drückst oder dann hast du Andrew Tate einfach direkt in deren Hände gelegt. So. Und was Eltern da tun können, ich habe oft das Gefühl, dass Eltern da ja auch nicht so viel Medienkompetenz haben, ne, weil alle waren komplett überrascht, dass auf TikTok Andrew Tate so einen Erfolg hatte, weil Eltern nicht auf TikTok sind. Und ja, und der hat natürlich enorm viel Schaden angerichtet. So, was ist das, was der hier reproduziert? Hypermaskuline, frauenverachtende, sexistischer Müll. So. Und
ja, da wird einem richtig schlecht, übel, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Und wenn du nach anderen Rollen fragst, was das für andere Männlichkeitsrollen sein können, bin ich ehrlich gesagt der Meinung, da gibt es ein gutes Zitat von Susanne Kaiser, die mal gesagt hat, wenn man Männlichkeit nicht mehr mit Macht oder mit Gewalt oder mit Aggression verbindet, ist es keine Männlichkeit mehr. Also wenn...
Ja, stimmt, was ist Männlichkeit?
Was ist das überhaupt noch? Wenn Männer ankommen und sagen...
Dann ist aber auch die Frage, was ist Weiblichkeit? Also was ist dann... Also würdest du auch sagen, würdest generell... Das ist ja eigentlich das, was ich auch oft mal zu Lenia sage, dass ich das voll schön fände, wenn wir nicht mehr mit diesen männlichen und weiblichen überhaupt um uns werfen würden, sondern wenn wir sagen würden... So wie zum Beispiel eben dieser Stecker, der weibliche Stecker, Teil des Steckers.
Genau, also der Chronik.
Teil des Steckers.
Aber da macht es ja... Oder, worum geht's da?
Ja, wusstest du, dass der Stecker hier von... So ein Stecker von Kopfhörer, hier, dieser Stecker.
Na, alle, genau. Also
dass das der männliche
quasi die Sachen, die man Stecker irgendwo reinsteckt, sind halt die Male in der Elektronik. Und die Sachen, wo was reingesteckt wird, sind die Female. Also zum Beispiel die Steckdose.
Das wusste
würde man
ich
halt sagen, hast den Female. Oder bei einem USB-Stick ist halt quasi... Dieser empfangende Teil, würde man sagen, ist der Female. Und
mein Laptop, wenn ich das Ladekabel reinstecke, ist der Female-Teil und das Ladekabel selbst ist der Male. Ganz schlimm, ich wusste das auch bis vor kurzem.
Aber das macht ja tatsächlich noch, finde ich, aus so einer biologischen Sicht irgendwie Sinn. Ich finde es ja viel schwerer, wenn wir quasi Charaktereigenschaften mit männlich und weiblich definieren, statt einfach zu sagen, zum Beispiel zärtlich oder so. Also, und es ist ja so einfach, ne? Ich müsste einfach nur sagen, diese Person hat irgendwie die Eigenschaft, sehr zärtlich zu sein und sehr weich zu sein und sehr fröhlich zu sein oder sowas, ja. statt dass ich sage, diese Person hat die Eigenschaft, sehr weiblich zu sein oder so. Ja. Also das ist ja das, wo es einfach ja. keinen Sinn mehr macht, diese Zuschreibung eigentlich.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Warum nicht? Jeder kann alles sein. Frauen können wütend und aggressiv sein und Männer können genauso zärtlich und schüchtern und ja. zurückgenommen sein. Also in dem Augenblick, wo Männer dann anfangen, auch sich so weibliche, in Anführungsstrichen weiblich konnotierte Eigenschaften so wieder anzueignen und die irgendwie männlich zu branden und
ja.
sei es die Rossmann-Filiale, wo man dann irgendwie diese Brand, diese Seins-Brand, dass man irgendwie,
ja.
dass man irgendwie Düfte und Körperlotion und so einfach immer alles männlich branden muss, bevor ja. man sich so irgendwie auf die Haut schmieren kann, ist ja fragile Männlichkeit, also fragiler geht's ja wirklich gar nicht.
Ja, stimmt.
Und warum?
Manchmal ist es auch
einfach kapitalistische Geldmacherei. Aber das ist ja genau das Ding. Ich kann damit Geld machen, weil das kaufen dann Männer, wenn die wissen, ich habe jetzt hier so eine Bodylotion und mache jetzt mal Selfcare, genau. aber für Männer, ja. weil das ist nämlich irgendwie schwarz und dann steht da so in Gold und dann ist da so ein Muskelman drauf ja. oder so.
Also wenn Männer daherkommen mhm. und sich solche Eigenschaften so männlich branden wollen, dann ist das auch misogyn und queer-feindlich, könnte man was sagen, unbewusst natürlich, weil sie...
Weil das ja abgewertet wird. Ne? So, ich ja. darf jetzt nicht einfach mir eine rosane Creme raufmachen, weil das wäre ja, ja. das Schlechtere. Deswegen muss ich es jetzt irgendwie für Männer machen oder so.
Genau, und weil sie auch missverstehen, dass es keine männlichen Eigenschaften sind. Also es sind einfach menschliche Eigenschaften. Und wenn du das machst, wenn du das so brandest, dann willst du das patriarchale System aufrechterhalten, ob dir das bewusst ist oder nicht. Aber das ist das, was du tust.
Ankündigung. Wir reden in dem Gespräch ja jetzt hier viel über Männerbünde und männlich dominierte Bereiche. Und wahrscheinlich haben es ja die meisten von euch mitbekommen, dass ich auch versuche, dazu ein Gegengewicht herzustellen und viele Angebote für explizit Frauen mache. Und ich mag euch kurz nochmal einladen für zwei Dinge, die in den nächsten Wochen passieren. Und zwar eine Frauentempelnacht. Mit Frau meine ich übrigens alle Menschen, egal ob du cis- oder transfrau bist oder auch non-binär, aber dich trotzdem auf dem weiblichen Spektrum einsortierst. Also eine Frauentempelnacht, ein sinnlicher Abend, in dem wir unsere Körper mal vollkommen genießen und wertschätzen dürfen, in dem auch explizit sinnliche oder erotische Erfahrungen eingeladen sind, aber auch ganz viel kuscheln oder vielleicht magst du auch nur mit dir selbst sein. Also so eine Tempelnacht wird am Montag, den 5. August stattfinden in Berlin. Und dann schon zwei Tage später, am Mittwoch, den 7. August, da wird das nächste sehr tolle Event sein für Frauen und Sexarbeitende. Und das wird ein Bastelworkshop zusammen mit Sophie von Vulva Power aus Berlin. Vielleicht hast du schon mal gesehen, die macht so super coole Ketten und Ohrringe mit so Perlen aus so ganz bunten Vulva-Formen. Und die wird uns einen Workshop geben, wie wir selbst diese Vulva-Perlen herstellen können. Und dann basteln wir einfach den Abend fröhlich Schmuck. Also wir können so richtig unsere inneren Kinder rauslassen und gleichzeitig aber über die versautesten Themen der Welt sprechen. Vielleicht ist es sogar ein Ort, wo du neue Freundinnen finden kannst oder Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Und speziell werde ich auch darauf achten, dass ich Austauschräume für Sexarbeiten herstelle. Das heißt, wenn du sexarbeitende Person bist und merkst, dir fehlt da irgendwie so ein bisschen so ein Netzwerk, dann könnte das vielleicht auch genau das Richtige für dich sein. Also schau doch mal unten in den Shownotes, da ist meine Website verlinkt, www.lenia-soleil.de und da kannst du mal schauen, ob es gerade noch Tickets gibt und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir da eine gemütliche Frauen-Sternchen-Sexarbeitenden, wie auch immer, Runde machen. Und jetzt weiter im Gespräch.
Wenn du kannst gern mit deinen drei männlichen Freunden abends in die Kneipe gehen, so, das kannst du schon mal machen, aber wenn du das immer machst oder eigentlich im Größeren das Problem Feminismus erkannt hast und es eigentlich lösen willst, aber trotzdem nur mit deinen Buddies rumhängst, so, dann muss dir klar sein, dass du das im Kleinen auch reproduzierst. Und das geht bis zur Rasiercreme, die dann irgendwie männlich gebrandet ist. So, das ist halt in allen, das Patriarchat ist halt in allen Gesellschaftsbereichen. Und wenn ihr Kapitalismus anspricht, ja, dann muss man wirklich immer wieder sagen, dass Kapitalismus ist, kannst du ohne Patriarchat nicht denken. Unser Kapitalismus, unsere Wirtschaftssysteme sind männlich dominiert. Adam Smiths Unsichtbare Hand, das war immer eine Männerhand. Homo economicus war immer männlich. Das sind Wirtschaftstheorien, die bis heute unterrichtet werden. Und Adam Smith kam nach Hause und hat tagsüber an seinen Wirtschaftstheorien gearbeitet und abends hat ihm seine Mutter das Essen auf den Tisch gestellt. So, kommt nicht vor. Und genau, also Kapitalismus ist männlich. Und wenn hier irgendwelche Brands auf den Pride-Monat aufspringen und sich Flaggen vorschneiden, so, dann ist das einfach ein kapitalistisches, männliches Ding, irgendwie das einzunehmen und das. Aber oft ist das nur Gender-Marketing, das merken wir auch. Wenn wir so ein Unternehmen kommen, dann die Strukturen dahinter verändern sich leider nur sehr langsam und das ist sehr mühsam. Und vor allem wird es dauernd blockiert, weil Männer an dem Diskurs leider nicht teilnehmen. Wo sind die alle? Ich weiß, wie nehmt ihr das wahr in eurem Podcast und in eurer Branche? So ist, wie verhalten sich Männer? Wo gehen die ins Gespräch? Wie sieht's mit Konsens aktuell aus? Habt ihr da, ist das eine Altersfrage bei euch oder wie erlebt ihr das?
Also ich habe ja eher so das Gefühl, dass Männer, die uns treffen, einfach, also ich spreche jetzt mal für mich, mir gegenüber, dass sie unglaublich respektvoll sind und dass ich eher schon, also wenn ich jetzt im Escort jemanden treffe, dann ist das viel, viel respektvoller und als auch manchmal, wenn ich jetzt ein Tinder-Date habe oder so. Also ich würde schon sagen, so tendenziell bei Leuten, die jetzt eben zum Beispiel mich buchen, dass das schon eher Leute sind, die einfach sehr viel Respekt vor mir haben. Und gleichzeitig sind es halt auch teilweise Leute, die so, weiß ich nicht, 50 plus sind oder so. Und das sind dann halt Menschen, die sind einfach so aufgewachsen. Die Mutter war zu Hause, der Vater ist arbeiten gegangen. Natürlich benutzen die Aftershave und die Sachen für Männer und haben schon so ein bestimmtes Bild irgendwie von, vielleicht von Männlichkeit, aber gleichzeitig eben pendeln die, wie ich ja schon so am Anfang erzählt habe, in diesem Zustand dieser Angst und dieser Schuld, also diesem Gefühl von, ich bin irgendwie mit meiner Lust, meiner sexuellen Lust, bin ich eigentlich ein Täter, die meine Sexualität ist irgendwie gefährlich. Und ja, ich möchte das aber, also ich will ja nicht, dass die ihre Sexualität als gefährlich empfinden, sondern ich will ja eigentlich nur, wie Lenia das so, wo sie ja fast den Shitstorm ausgelöst hätte, im Hotel Matze, weil das so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen war in diesem, es gab so einen Post und dann wurde es aus dem Zusammenhang gerissen, wie Lenia das dann so schön gesagt hat, ich will halt einfach mal so richtig durch, auch mal durchgefickt werden wollen, so und sollen. Und das ist dann ja auch was man dann vielleicht auch einem als toxisch männlich sieht, wenn man sagt, ja, ich will die jetzt ordentlich so durchficken, so, aber vielleicht ist das halt was Menschliches und nicht unbedingt was Männliches, die jemanden durchficken zu wollen. Aber Lenia, dazu kannst du vielleicht auch noch mal was sagen, weil du ja auch das damals schon bei Hotel Matze in dem Interview formuliert hattest.
Naja, ich glaube halt, also so wie ich so meinen Lieblingsfeminismus sehe, ist es halt nicht das, was, glaube ich, viele Angst vor haben, dass es das Wegnehmen von irgendwas ist, sondern für mich ist es halt eher die Idee, was dazuzufügen. Also genau deswegen bin ich jetzt eben auch nicht Fan davon zu sagen, ja, Männer sind das Problem und müssen sich zurücknehmen, sondern im Sinne von Männer, ihr müsst halt schauen, dass ihr die anderen Perspektiven mit dazu fügt und dass wir uns einfach, so wie ne, Christoph meinte, dass auch du als Mann auf einmal die Möglichkeit hast, dir ein rosanes Glitzerbadeschaum zu kaufen, weil du es halt geil findest, weil du auf einmal diese Möglichkeit noch dazu bekommen hast. So. Und du musst jetzt halt nicht mehr dieses Seins-Männer-Shampoo nehmen oder so. Und genau das, und für mich ist es halt in der Sexualität genauso, was du gerade meintest. Irgendwie geht es jetzt für mich nicht darum zu sagen, wir dürfen jetzt irgendwie keinen nicht mehr irgendwie hart ficken oder sowas, ja, oder keinen Sex mehr in der Doggy-Style-Position. Das ist ja zum Beispiel sowas, was mein Partner, der dich übrigens auch kennt, Christoph, der hat mit mir das erste Mal Doggy-Style-Sex gehabt, weil er sich halt auch voll als Feminist sieht und halt ganz lange irgendwie so meinte, also ich kann nicht diese Position, als Feminist kann ich so nicht Sex haben. So. Und genau, also mein Ideal wäre halt eher so dieses, das geht immer noch, und aber wir können jetzt zu gleichen Teilen eben auch andere Sachen machen und müssen nicht darauf festgeschränkt sein, diese typischen Männersachen zu machen oder so. Aber, genau.
Ja. Man kann das ja als tierische Sachen bezeichnen. Man will einfach tierisch sein.
Ja, genau. Aber genau, ich finde, es wird schön deutlich, auch mit dem, was ihr sagt, dass das Problem beginnt genau dann, wenn wir versuchen, Dinge zuzuschreiben zum Geschlecht und so weiter. Ne? Und wenn wir sagen, das ist männlich, das ist weiblich und so weiter, dann schränken wir uns so sehr ein. Und natürlich kannst du Doggy-Style machen, du kannst alles Mögliche machen. Wenn du so wenn du das Konsensprinzip verstanden hast, dann ist es doch kein Problem. Frag doch einfach nur nach. Du kannst alles machen, wenn dein Partner, deine Partnerin kein Problem damit haben, wenn du vorher gefragt hast und wenn du die Antwort respektierst. Aber was wir erleben, ist, dass Konsensprinzip vor allem bei älteren Männern, vielen älteren Männern leider noch immer kein Begriff ist. Also bei Jüngeren ist es selbstverständlich zu fragen, willst du eine Umarmung, darf ich dich küssen, Bock zu ficken und so weiter. Einfach nachfragen und die Antwort respektieren. Und das ist, ja, deshalb kann ich immer so schwer ein Problem darin erkennen, ich kann es schon nachvollziehen, wenn du gefragt hast, so wenn alles okay ist, wenn man sich ausgesprochen hat, und reden sollte ja überhaupt ganz oben stehen, wenn man ein Team sein will. Und dass man dann, man kann alles ausprobieren, aber einfach nur fragen und die Antwort respektieren.
Ja, naja, das denke ich auch. Wobei man dazu ja schon sagen muss, dass das ja, glaube ich, so eine Angst ist, die auch viele Männer haben, Täter zu werden, weil wie kann ich sicher gehen, dass ich tatsächlich auch eine wahre Antwort bekomme oder so, ne? Das ist ja, also ich glaube schon, dass die meisten Männer, die dann irgendwie Sex haben, in dem Moment, jetzt mal abgesehen von Fällen, wo die einfach irgendwie psychopathisch oder keine Ahnung was sind, ja, in dem Moment davon ausgehen, dass gerade Konsens besteht irgendwie so, ne? Also vielleicht ausgesprochen, vielleicht auch unausgesprochen. Und wie kann ich quasi, selbst wenn ich nachfrage, wie kann ich sicher gehen, dass da gerade Konsens besteht? Weil das ist ja eben das Ding, dass wir halt so krass geprägt sind, dass ich irgendwie als Frau auch 5-mal gefragt werden kann, ob ich das will. Im Zweifel sage ich vielleicht einfach ja, weil ich denke, das ist gerade meine Aufgabe, oder ich falle in eine Starre und kann halt gerade nicht mehr Nein sagen oder so. Also die Frage ist so ein bisschen, würdest du sagen, das reicht, oder ich bin auf der sicheren Seite, wenn ich quasi einfach nachfrage so?
Ja, ich würde sagen, man ist dann auf der richtigen, sicheren Seite, wenn man so lange dann einfach noch länger miteinander sprechen, ausdiskutieren, ins Gespräch gehen, das irgendwie verhandeln, so lange, bis eine Art von Vertrauen da ist, bis man weiß, bis wirklich alles durchgesprochen ist. Und wenn sich eine von beiden unsicher fühlt, dann heißt das immer Nein. Also, und einfach ins Gespräch gehen.
Ich glaube, man merkt es auch viel mehr, ob eine Person gerade wirklich irgendwie so dabei ist, wenn man die nochmal so rausholt und man so fragt, hey, geht's dir gerade gut? Ist alles, möchtest du das so?
Ach komm, dann Lisa, erzähl mir doch nicht, wenn wir gerade Sex haben und ich dann dich frage, ist gerade alles gut, dass du dann nicht einfach sagst, ja, ja, also okay, du jetzt nicht, weil du tatsächlich ja auch wirklich einfach Profi
aber
bist.
Aber halt, klar, du kannst nie zu 100%, da kriegst du es nie hin, denke ich mal. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du bemerkst, dass eine Person in die Starre fällt, also zum Beispiel, wenn eine Person wirklich so in so eine Erstarrung fällt, ich kenne tatsächlich jemanden, der das so passiert ist, dann kann die auch nicht mehr so viel sprechen oder so. Und dann merkt man das schon, oh, der geht's gerade nicht gut. Das merkt man dann irgendwie mehr an der Stimme. Klar, natürlich, 100% Sicherheit hast du dann immer noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel mehr, als wenn man irgendwie in so einem Modus auch ist, so, wir brauchen ja nicht reden, hier float alles. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt.
Die Zeiten sind vorbei, dass irgendwie alles float. Also sorry, man muss wirklich einfach nachfragen und sicher gehen und ins Gespräch gehen. Aber das Problem ist ja auch, dass die meisten Männer, männliche Sexualität, das für Männer ist Sex leider oft immer noch gleichbedeutend mit Penetration. Und das ist so armselig und so unprogressiv, so unproduktiv. Und die meisten Männer und Paare führen deshalb in Deutschland immer noch ein sehr gehemmtes, sehr einseitiges und sehr unsicheres Sexualleben. Also ich zeige dann immer gerne so eine Grafik in unseren Seminaren, so ein Meme, und da sieht man auf der linken Seite, sieht man so, was Männer brauchen, um gut im Bett zu sein, was Männer denken, was sie brauchen, um gut im Bett zu sein. Und da sieht man dann so ein McFit-Abo und so ein Typ mit einem 6-8-Pack und einen Haufen Kohle und na, diese ganzen Andrew Tate-Männerfantasien, Auto, große Karre,
Penis?
Große Karre.
Großen Penis. Einen
großen Penis sieht man jetzt nicht, aber kann man sich dann denken, genau. Und eine Riesenhütte so, also erfolgreiche, weiß ich auch nicht, hypermaskuline Fantasien. Und auf der rechten Seite bekommt man zu sehen, was Männer brauchen, um wirklich gut im Bett zu sein. Und da sieht man so eine Hand einfach nur, eine weibliche Hand fällt mir gerade auf. Also das kann man übersetzen mit...
ihr braucht einfach eine Frauenhand.
Das kann man übersetzen mit so Zärtlichkeit, ne? Dann sieht man Gehirn. Oder nee, da sieht man noch, man sieht drei Seifen. Also das bedeutet, dass man einfach
sauber sein soll,
einen angenehmen Duft tragen soll, mal duschen gehen soll vielleicht, genau. Und dann sieht man Gehirn, was ich übersetzen würde mit Köpfchen, also zuhören. Man sieht einen Mund, man sieht so Lippen, das könnte man so deuten, dass man ja ganz viel Liebesgeflüster, man sieht so Schallwellen auch im Ohr und 1000 Küsse, gut zuhören, sich zurücknehmen, ins Gespräch gehen und nicht immer dieses zentrale Penetrationsding. Warum muss am Ende Penetration stehen? Also das ist wirklich überhaupt gar nicht plausibel. Warum? Es gibt so viele, unendlich viele Formen, Varianten, Möglichkeiten, Sex zu haben und Penetration sollte da nicht zentral stehen. Also, also Fragen, die ich mir dann auch immer wieder stellen muss als Mann, bin ich hingebungsvoll, ne? bin ich zärtlich, bin ich einfühlsam oder bin ich bereit zu zerfließen? Oder spule ich einfach nur so dieses übliche Pornoprogramm ab? Also das sind, und ich weiß nicht, wie es bei euren Kunden aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es da einen Generationsgap gibt, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie ist das mit älteren Männern? Sind die erfahrener? Sind die da rücksichtsvoller? Gehen die mehr ins Gespräch? Haben die schon eine ausdifferenziertere Gefühlssprache, weil sie es irgendwie alles hinter sich haben? Oder kann man wahrscheinlich nicht am Alter festmachen? Oder wie erlebt ihr das?
Ich wollte noch eine Sache davor zu dem Konsensding sagen, weil ich schon merke, genau aus dem, was du gerade sagst mit diesem abgespulten Skript, dass dieses Nachfragen beim Sex, so ist das jetzt okay, ist das jetzt okay für dich? Ich merke einfach immer mehr, dass ich davon so abweiche, dass das Sinnhafteste ist, sondern ich glaube echt eher dieses sich unterhalten in einem Moment, wo wir gerade vielleicht keinen Sex miteinander haben oder so, und da halt Räume erschaffen und Interesse zeigen. Also wirklich so meine Partnerin oder so fragen so, ey, was magst du eigentlich beim Sex? Oder was sind deine Fantasien? Was findest du geil? Und quasi so gleich große Räume erschaffen. Weil ich glaube halt dieses Abfragen beim Sex, also erstens, sorry Lisa, ich glaube es einfach nicht. Also die meisten Frauen, die ich kenne, sagen dann, also die jetzt nicht Profi da drin sind und das eh schon sagen können, was sie wollen, die sagen dann nicht, nee, ich finde es eigentlich gerade kacke, was hier passiert, sondern die sagen, ja, ist okay. So erstens das. Und zweitens glaube ich, dass es halt dann immer noch skriptgesteuert ist, weil ich dann quasi aus meinem Skript heraus immer den nächsten Schritt abfrage. Also zum Beispiel, ist es jetzt okay, wenn ich dich lecke? Ist es jetzt okay, wenn wir Penetrationssex haben? Ist es jetzt okay, wenn wir das machen? Und damit orientiere ich mich ja trotzdem weiter an diesem halt immer noch sehr penisorientierten Sex quasi, weil ich sozusagen eh die Sachen abfrage, die dann eh als nächstes passieren würden in diesem Skript. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das einfach nichts bringt. Also ich meine, ich finde es trotzdem, ich will nicht sagen, mach das nicht mehr, aber ich glaube, die Sache, die halt viel mehr bringen würde, ist tatsächlich eher einen offenen Raum zu erschaffen, um sich so ultra frei darüber auszutauschen. Was bedeutet für mich eigentlich Sex und so?
Wer bist du eigentlich? Also, was magst du? Genau. Einfach den anderen mal kennenlernen? Wie wäre es damit so? Ne?
Genau, ich sehe das auch ganz genauso wie du. Ich meine auch voll dieses Ding, dass man sich hinsetzt und irgendwie, wenn man gerade nicht Sex hat, sich darüber unterhält, was turnt mich an, was mag ich gern, wie reagiere ich da? Und bei dem anderen meinte ich echt nur so, wenn man so eine kurze Unsicherheit beim Sex hat, ist jetzt gerade alles okay, dass man dann halt natürlich so fragt, hey, oder dann auch die Augen drauf hat, so, geht's dir gerade gut oder so, dass man das vielleicht mal macht, wenn man gerade zwischendrin das Gefühl hat, dass es irgendwie off ist. Aber ich wollte deine Frage beantworten, wie die Männer sexuell sind, ob das sich am Alter sozusagen, und da würde ich sagen, da gibt's, ich weiß gerade nicht, ob Lenia, was du noch dazu erzählen kannst. Ich habe ja auch öfter mal so krasse Gedächtnislücken, dass ich das nicht immer richtig zusammenkriege. Aber ich würde jetzt mal tendenziell sagen, dass es nicht irgendeine Altersgruppe gibt, die besonders gut oder besonders schlecht im Bett ist. Also ich würde sagen, alle Altersgruppen sind sozusagen ähnlich. Und eben was mir viel begegnet ist, also zu 80%, 90% würde ich schon sagen, eher unsichere Leute, die nicht genau wissen, was sie so machen, die irgendwas machen, was nicht unbedingt irgendwie gut ist oder so, es ist aber gut gemeint. Und ich glaube, der Grund, warum ich immer guten Sex habe, liegt, das bin ich. Weil ich halt einfach irgendwie weiß, was ich mache. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es grundsätzlich so ist, dass wenn man schlechten Sex hat, dass man viel an der eigenen Sache noch machen kann, um diese Voraussetzungen, die man hat, sozusagen umzumünzen in gute Erlebnisse. Das würde ich jetzt schon auf jeden Fall sagen. Und ich finde jetzt nicht, dass irgendwie die Männer, die ich jetzt sexuell so treffe, dass die jetzt so im Sinne von, oh, ich muss jetzt richtig der Stecher sein, sich da irgendwie ambitioniert auf mich werfen würden, da würde ich mir mehr wünschen, muss ich sagen, leider. Das ist eher das Gegenteil ist der Fall. Es ist oft so, dass sie dann eher so sagen, das würde ich übrigens auch machen, wenn ich für Sex bezahle, dann würde ich mich auch auf dem Bett hinlegen und sagen, hier, ich bin der Seestern und du kannst jetzt gerne
mich bedienen.
Alles machen. So, und deswegen, also, viele meinen es einfach wirklich gut, die wollen dann irgendwie einen befriedigen.
Ja, aber das ist ja auch schon wieder, oder? Also ich würde ja nämlich auch sagen, dass mein Eindruck eher ist, dass das dann wieder auch so eine Männerfantasie ist von irgendwie, ich bin halt ein guter Mann, wenn ich die Frau halt voll gut befriedigen kann. Und
ja, ich meine jetzt so im Sinne von, dass man mich leckt oder so.
Ja, genau, und
so,
das aber finde ich ist tatsächlich voll, also das ist zum Beispiel total witzig, in den Frauenretreats machen wir immer so ein paar Runden zu irgendwelchen Themen und da ist auch so ein Thema zum Beispiel, was für Sachen lässt du manchmal geschehen, obwohl du sie eigentlich gar nicht so geil findest, aber weil du irgendwie das noch nicht hingekriegt hast, einfach zu sagen, ich finde es übrigens nicht so geil. Und einer von den Top-Runnern ist einfach immer geleckt werden. So.
Ja, die meinen,
also ich, das sorry, sind so viele, die sagen, viele ich stehe da halt überhaupt nicht drauf, ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Also es gibt auch viele, die ultra hart draufstehen, ja, aber so. Und ich glaube.
Ja, ich habe übrigens letztens mit einer geredet, die gemeint hat, wenn der Mann sie beim Sex nicht leckt, dann ist sie sofort raus. Mhm. Also die, wenn sie jemanden datet und dann haben die das erste Mal Sex und da leckt er sie nicht, dann trifft sie diese Person
sehr
nicht
gut,
mehr.
Sehr gutes Prinzip.
Das
ja, genau, ich will auch gar nicht sagen, dass es immer so ist, aber was ich damit meine, ist, dass. Und das ist tatsächlich auch so vielleicht so ein bisschen mehr bei so einer älteren Generation, dass es irgendwie so da fast wie so eine Anspruchshaltung an mich ist, jetzt irgendwas zu genießen, was er macht, damit er sich als Mann bestärkt fühlt. Also genau, und dass dann eben viele Frauen denken, sie müssen jetzt dieses Lecken genießen, um ihn irgendwie zu bestätigen oder auch weil er so diesen Anspruch so ein bisschen vermittelt und dabei tun sie es eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eine Art von irgendwie Fürsorge in der Sexualität, die tatsächlich Fürsorge ist, im Sinne von, ich will, dass es dir auch Spaß macht.
Ja.
Und es gibt diese Art von Fürsorge, die, wo ich eigentlich nur will, dass es dir Spaß macht, damit es dann mir Spaß macht. So.
Okay. Ja, ganz viel Fürsorge. Wie so zum Beispiel, ich erinnere mich an so ein Telefonat mit einer anderen Freundin von mir, die mir so nach einer langen Beziehung hat sie sich getrennt und hatte dann so das erste Mal wieder so Sex mit jemand anderem und sie hat mich dann auch angerufen und war so, ich muss dich anrufen, weil du bist die sowas sofort versteht, wenn ich dir das erzähle, wie toll der Sex war. Und dann hat sie mir ewig vorgeschwemmt, wie toll der Sex war. Und sie hat einfach nur erzählt, dass sie das erste Mal so richtig wieder das Gefühl hatte, dass sie jemand gesehen hat, dass sie berührt wurde am ganzen Körper, dass sie so viel gespürt hat dabei, dass sie wie so am ganzen Körper so einmal überall berührt, überall abgetastet, überall geküsst. So, das ist ja das, was man sich dann auch wünscht. Und so ein, ich glaube, es ganz viele Sachen dann auch, aber auch auf einer Ebene deswegen nicht gut laufen, weil Männer, Menschen mit Penis vielleicht auch mehr stimuliert werden, wenn man direkt nur den Penis anfasst und bei Frauen ist es halt der ganze Körper, der irgendwie angefasst werden will, wobei natürlich Männer auch oder Menschen mit Penis grundsätzlich auch im ganzen Körper berührt werden wollen, aber ich habe das so, meine Erfahrung ist so, es ist auch gut, wenn man direkt hinfasst oder viel schneller hinfasst oder so, das ist jetzt so das, was meine Erfahrung ist. Und ich glaube, das ist einfach auch so eine gewisse körperliche, dass man es halt nicht weiß. Also deswegen würde ich das jetzt nicht irgendjemandem anlasten.
Ja, und weil wir vor allem so sozialisiert worden sind, ne? Weil wir nichts anderes kennengelernt haben, weil unsere
Pornos
Bildung, und so. genau. wenn männliche kostenlose Pornos schauen, so, dann ist es ja genau das, was, wo wir so trainiert werden. Also wenn ihr Pornos guckt, dann guckt Queere, guckt feministische Produktionen und bezahlt gefälligst dafür, so, ne? Also keine Frage, unterstützt das. Und
pay for your
porn. Genau, und dann bekommt ihr auch zu sehen, was möglich ist. Also so wie wir sozialisiert werden, ist es halt eine unfassbare, wenn wir von Männerfantasien sprechen, muss man in Zusammenhang mit Sexualität wirklich auch von Männerfantasielosigkeit sprechen, von einer extremen Männerfantasielosigkeit, weil immer der Penis zentral, immer Penetration und immer dieselben Skripte, so die da abgespult werden. Und natürlich.
Ja, du kannst ja mal raten, was ist so die Top-1-Fantasie der Männer, wenn ich so frage. Und was ist so deine sexuelle Fantasie? Was denkst du, könnte das sein? Oder auch was ist deine
Top-Fantasie? Wenn ich mich daran halte und gucke, was da zuerst stattfindet, dann ist es immer der Blowjob.
Ja.
Blowjob ist auf Stelle.
Das würde ich jetzt mal alles Stelle? Nicht als Fantasie. Okay. Also das ist ja eine Praktik. Also Analsex und Blowjob ist ja so als Praktik. Aber was, also als Fantasie, so als To-Do, ist halt bei den Männern immer ein Dreier. Okay. Eigentlich ganz oft mit einer anderen Frau. Ein Dreier mit einer anderen Frau. Das ist eigentlich so der Standard.
Okay. Ja, stimmt. Das ist auf Thema.
Mich würde noch eine Sache interessieren zum Thema Flirten, weil das finde ich ist auch voll oft ein Thema, wenn es so um Feminismus geht. Also genau, also ich weiß auch gar nicht, ob du in einer monogamen Beziehung oder sowas bist oder ob du quasi Gelegenheit hast zum Flirten und wenn ja, wie flirtest du oder wie kann man feministisch flirten? So, weil Flirten baut ja total oft auf so Spannungen und Gegensätzen, wo man quasi auch diese Geschlechterrollen irgendwie nutzt oder so ein bisschen auf. Ne? Also so dieses, ach, ich kannst du mich hier nicht über diese Pfütze tragen? Ich, also, weißt du, so diese Sachen halt.
Ja,
so.
Ja, genau.
Also wie kann ich feministisch flirten?
Na, auch wieder einfach Konsens flirten, würde ich sagen. Ne? Also auch einfach wieder, aber da habe ich wirklich kaum Erfahrung, weil ich eine Partnerin habe und weil das einfach für mich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also ich kann, wenn ich Dating-Coaches sehe, wie Andrew Tate und so weiter, ich kann ich finde das alles hochproblematisch, wenn der Blick auf Frauen und der Blick auf queere Menschen immer nur durch diese Dating-Brille gesehen wird, weil oder wenn jetzt irgendwelche Pickup-Artists, ja, das sind ja auch Hunderttausende in deutschen Foren, die sich darüber austauschen, wie man Frauen manipuliert und so weiter, ne? Und was da deutlich wird, ist das, was ihr auch schon gesagt habt, dass wir so sozialisiert werden, Frauen und queer Menschen als zu objektivieren, auf ihren Körper zu reduzieren, sie nicht ernst zu nehmen, sie nicht im Ganzen zu sehen, als Persönlichkeit, nicht als Menschen zu sehen und so weiter. Und also wenn ich sehe, dass, also ganz einfache Antwort, wie man flirtet, indem man einfach sein Gegenüber auf Augenhöhe begegnet und mit Konsens arbeitet und alles respektiert und ins Gespräch geht und einfach eine gute Zeit hat und sich nicht in keinem Moment sich aufdrängt, bitte, und in jedem Moment darauf achtet, was sein Gegenüber möchte, will und kann, und das einfach auch darüber sprechen. Und also wenn ich merke, dass ich finde es problematisch, dass Männer, wenn es um Dating geht, auf dass Sexualität und ins Bett gehen und der ganze Ding, dass wenn das zentral und an erster Stelle steht, wenn das der Grund ist, eine Person anzusprechen, dann, sorry, aber ich finde es problematisch. Das ist keine, ich finde, man sollte ganz anders beginnen. Es sollte einfach so anfangen, dass man sich sympathisch ist, dass man ins Gespräch kommt, über was auch immer. Dass man sich kennenlernt, dass man Interessen austauscht und so weiter, dass man einfach eine gute Zeit verbringt, dass man erstmal 3, 4, 5 Monate überhaupt keinen Sex hat am besten. Keine Ahnung. Also, dass man das einfach, warum nicht das erstmal komplett
aussparen? Das würde mit mir nicht funktionieren. So, ne?
Also, das klingt, du sagst quasi fast so, Flirten an sich ist eigentlich schon das Problem, weil ich quasi mit der Intention auf jemanden zugehe. Aber warum sollte das jetzt, also warum ist es eine bessere Intention, jemanden kennenzulernen, als mit jemandem Sex zu haben? Also, könnte man es nicht als zwei voneinander auch getrennt sein könnende
Intention sehen? Man könnte es ja offen sagen, dass man darauf, ja, also dass man genau, so ein bisschen darüber, auf der Suche
wenn man darüber hinaus dann sofort dann dabei landet, hey, wir haben beide Lust, wir wollen beide ins Bett gehen, wollen wir es einfach jetzt tun irgendwie, dann dann ist ja kein Problem. Aber
wenn
so,
es nicht
ich finde, das passiert. Problematische ist dann, wenn Männer daraus ein Geschäftsmodell machen, wenn Männer da dann Business draus machen, Frauen zu objektivieren, zu sexualisieren, auf der Straße anzuquatschen. Und man kann, es gibt hunderte Videos darüber, wie gewaltvolle sexistische Videos, in denen Männern ganz unbeholfen mit diesem ganzen Dating-Quatsch irgendwie mit ihren Regeln im Kopf irgendwie durch Fußgängerzonen laufen und Frauen, queere Menschen, die wirklich alles andere zu tun haben, als jetzt irgendwie angesprochen zu werden und überhaupt gar keinen Bock darauf haben und sich belästigt fühlen, als die einfach anzuquatschen und zu belästigen. Und das ist das, was passiert. Und da spielt keine Sympathie eine Rolle, da spielt kein Gespräch eine Rolle, da spielt kein aufrichtiges Interesse an dem anderen gegenüber eine Rolle. Diese Männer sehen die Person nicht, diese Männer sehen die Menschen nicht, diese Männer sehen, die objektivieren die Frauen und wollen ins Bett mit denen und das ist sexistisch as fuck. Also das ist gewaltvoll, das darf einfach nicht sein.
Es ist auch gut, dass halt da Aufklärung gibt, weil ich glaube, ganz viele Leute wissen das gar nicht. Ich habe ja Lenia letztens erzählt, wir haben eine Folge gemacht über Flirten oder Aufreißen oder weiß nicht, wie haben wir es genannt? Flirten, glaube ich. und verführen, glaube ich. Naja, jedenfalls haben wir darüber geredet und ich habe dann auch erzählt, dass ich ja auch mal so in der quasi Pick-Upper-Szene war, weil Freunde von mir damals, da war ich so um die 18, 17, 18 rum, eben total auf diesen ganzen Pick-Upper-Zug aufgesprungen sind und ich war dann halt irgendwie die Freundin von dem einen und das waren dann noch so vier andere Typen und dann hingen wir halt so zu fünft oder sechst halt rum und haben irgendwie darüber immer geredet, wie man so Frauen aufreißen kann, was es so für Tricks gibt und dann sind die irgendwie in die Innenstadt und haben Leute angesprochen, also Frauen angesprochen, Nummern klar gemacht, irgendwie so 10 Nummern am Tag und haben sie so ein ganzes Büchlein gehabt und hatten die halt die durchtelefoniert und dann haben sie irgendwie, das hatte ich da auch schon erzählt, so das gleiche Date mit der anderen Frau, also Montag das Date mit der einen Frau, Dienstag das Date mit der anderen, aber immer das gleiche Picknick, also immer das gleiche Event sozusagen veranstaltet mit denen. Und ich glaube, bei denen, das sind alles gute Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die sind jetzt auch erwachsen und die haben jetzt auch ein normales Leben und flirten, also gehen auch nicht mehr aus, weil die alle schon, glaube ich, verheiratet sind. Aber jedenfalls ist es irgendwie, denke ich, auch so in dem Fall einfach jugendliche Dummheit und Unaufgeklärtheit gewesen, die dazu geführt hat, dass die oder wir da gar nicht drüber nachgedacht hat, ob das irgendwie ethisch ist oder nicht ethisch ist. Ja, und da braucht es halt, denke ich, auch viel Aufklärung. Ja,
vor allem Aufklärung darüber, was diese Männer da angerichtet haben, jugendlich oder nicht. Also was eine Rolle muss ja vor allem die Geschichte der Betroffenen spielen, die da angesprochen wurden und die traumatisiert wurden. Und das spielt in diesen Kreisen überhaupt keine Rolle, was die damit anrichten. Und wie es dem Gegenüber geht, dass die Perspektive der Betroffenen. Ich war gestern im Spessart, auf einem Lauf gegen Gewalt. Das war so ein, da sind ganz viele zusammengekommen, sind einfach eine Runde gelaufen und haben sich dann ausgezeichnet. Und da wurde gegen Gewalt und Stellung bezogen und da gab es eine Podiumsdiskussion. Und ich hatte gestern den ganzen Tag mit Frauen zu tun, die betroffen von häuslicher Gewalt, betroffen von Partnerschaftsgewalt, von bis hin zu Femiziden betroffen waren. Und es war so ein krasser Tag. Und ich habe das das waren so tolle Menschen, was die daraus gemacht haben und was die in der Gesellschaft bewirken und wie gut und toll die einfach waren. Ich war einfach krass beeindruckt. Aber dass die mit solchen Gewaltgeschichten dann wieder ins Leben überhaupt zurückgefunden haben, vielen gelingt es auch nicht und so weiter. Ne? Aber da habe ich gemerkt, das muss so viel mehr im Vordergrund stehen, die Geschichten von Betroffenen, von solchen Geschichten. Also es ist komplett uninteressant und komplett sexistisch und gewaltvoll, dass es solche Foren gibt. Wichtig ist allein, was die damit anrichten. Und das ist so schlimm, was Andrew Tate hier in den Köpfen von 15-Jährigen anrichtet. Es ist überhaupt nicht plausibel, also es ist nicht nachvollziehbar. Oder es ist richtig schlimm, wenn ich an Schulen bin und da 14-, 15-jährige Kids seine Vorstellung von diese Misogynie da, seinen Frauenhass, seine Frauenverachtung da reproduzieren und das feiern. Und solche Foren sind das größte Problem. Also das.
Ja, weil man da so wieder in seiner kleinen Bubble ist und da halt alles vor sich hin brodeln lassen kann.
Was ist die größte Bereitschaft, sich mit Frauen und queeren Menschen überhaupt auseinanderzusetzen, sondern die nur als Dating- und Sexpartner zu sehen. So. Mhm. Und die da irgendwie rein zu tricksen und zu manipulieren. Manipulation. Aber vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, weil wir über emotionale Gefühlssprache auch schon oft gesprochen haben oder über diesen Emotionsdiskurs. Ne? Natürlich spielen auch eine Frage bei Sexualität und in Beziehung spielt natürlich auch eine Frage, wie oder in Diskussion überhaupt, wie steht es um meine so Fragen, die ich mir auch immer wieder stellen muss, wenn wir über Selbstfürsorge sprechen. Also wie steht es um meine psychische Gesundheit? Ne? Habe ich als Mann so die wichtigsten Themen für mich bearbeitet? Habe ich eine ausdifferenzierte Gefühlssprache? Also kann ich ohne Probleme über meine Ängste sprechen, meine Sorgen sprechen, meine Probleme mitteilen? Kann ich ohne Probleme meine Hoffnung, meine Bedürfnisse, Wünsche mitteilen und so weiter? Ne? Also, und da ist das, was wir oft erleben, ist halt dieses Level oder das, womit wir alle aufgewachsen sind, auch mit unseren Vätern. Die meisten von unseren Vätern waren emotional nicht integer, emotional nicht präsent, sondern abwesende Väter. Und ist dieses, die Reaktion von Männern ist dann oft so dieses Level, so, ja, natürlich kann ich über meine Gefühle sprechen. Ich fühle mich gut, alles super und du so. Ne? Also, dass viele Männer sich nicht um sich selbst kümmern, in Therapie gehen, dass viele Männer unbewusst diese emotionale Arbeit auch ihren Partnerinnen überlassen wieder und aufdrücken, hat einen erheblichen Einfluss darauf, ob sie ausgeglichen sind, hat einen erheblichen Einfluss darauf, ob sie empathisch und zugewandt sind und so weiter. Oder eben emotional abwesend, abweisende Männer, genervte Männer, die einfach schlecht drauf sind oder im schlimmsten Fall sogar gemeingefährlich. Und dann wird es halt ein Problem. Aber das ist nicht die Aufgabe von Flinterpersonen, Queer-Menschen, Männer hier in diese Emotionsarbeit zu schicken. Und genau, also wenn ich dieser Emotionsdiskurs ist super wichtig, Männer müssen über Gefühle sprechen lernen, aber was hier auch gerade passiert ist, dass dieser Emotionsdiskurs zu einem sehr mächtigen Abwehrdiskurs wird, weil wenn ich Männer über ihre Gefühle sprechen höre, aber parallel nehmen die nicht das Wort Patriarchat oder Feminismus in den Mund, dann wenn Männer parallel nicht die Strukturen kritisieren, dann ist es ein neuer Abwehrdiskurs und ein sehr mächtiger Abwehrdiskurs. Also Männern gelingt es sehr leicht mit Gefühlen, die Diskussion wieder auf sich zu lenken.
Ich fühle mich ja auch diskriminiert zum Beispiel.
Genau. Was macht das für einen Sinn, wenn du über deine Gefühle sprichst mit anderen Männern, die auch nicht über ihre Gefühle sprechen können, über deine Gefühle sprechen willst und dann zurückgehst in die Gesellschaft, ohne die Strukturen aufgebrochen zu haben. Dann bestärkst du das Männerbündische noch durch diesen Emotionsdiskurs. Das ist das, was diese Pickup-Artist und diese ganzen mythopoetischen Männerbewegungen, die so, diese Männercoachings, die so in den Wald rennen und so archaische Männerbilder, ja, ne? Das ist das, was die machen. Die bleiben unter Männern, erstes Problem Nummer eins, und bestärken durch diesen Emotionsdiskurs, durch dieses hilflose, anklagende, über Gefühle sprechen wollen, irgendwie, was auch nie therapeutisch begleitet wird, alles ganz unprofessionell, haben die alle nie gelernt. Und dann ist es so viel Good Moments und gegen die Frauen, gegen die anderen. Und die bestärken das Männerbündnische dadurch noch und gehen dann zurück in ihre Männerrunde. So, fertig.
Mhm. Wahnsinn, das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich kenne tatsächlich auch jemanden, die sind beide in so einer Eheberatung sozusagen gewesen. Und hatte halt die Eheberaterin das auch mal vorgeschlagen, dass die doch beide mal was für sich machen, irgendein Coaching, irgendeine Sache. Und der hat dann so eben so ein Männercoaching gemacht. Das ging auch über ein ganzes Jahr immer. Und da sind die auch so barfuß durch den Wald gerannt und so als Männergruppe. Und da dachte ich, das ist ja schön für den. Dann ist er ja mal so in seiner natürlichen Männlichkeit sozusagen. Ja, aber es ist super, total kontraproduktiv.
Naja, aber ich finde, es gibt doch schon, also solche, was hältst du von so, wobei, wirst du vielleicht auch gar nicht so toll finden, aber ich, also zum Beispiel habe ich mich mega gefreut, dass es jetzt einen Temple-Night-Anbieter in Berlin gibt, der jetzt das erste Mal eine Männer-Only-Tempel-Nacht anbietet. Also Tempelnächte sind ja so quasi so sexpositive Events, wo auch Sexualität explizit eingeladen ist. Und ich habe seit einer Weile biete ich die quasi nur für Frauen an. Und also jetzt genau egal, trans, cis und non-binäre Menschen auf dem weiblichen Spektrum, sage ich immer. Mhm. Und jetzt gibt es die eben auch für Männer. Und das, also zum Beispiel finde ich schon, also ich habe mich darüber sehr gefreut, weil ich Zärtlichkeit unter Männern prinzipiell erstmal sehr begrüßen würde. Genau, oder auch so Angebote, was uns Patrick Hessmer erzählt hat, das ist so ein queerer Sexualtherapeut in Berlin. Mhm. Weiß nicht, auch Luisa, ob du dich erinnerst, der hat uns erzählt, dass er auf diesem...
Ja, Masturbationszirkel.
Genau, ich glaube so Masturbation selbst lieber, aber gar nicht unbedingt so, wir sitzen alle im Kreis und holen uns einen runter, sondern ich glaube, er meinte auch irgendwie, die haben sich quasi ihre Penisse gegenseitig irgendwie auch einfach angeguckt und gezeigt und irgendwie sowas. Mhm. Wo man ja auch sagen könnte, das ist jetzt irgendwie so ein männerverstärkendes, wir gucken uns unsere Penisse an, aber also genau, wo ich erstmal so ein Bauchgefühl habe von, ich finde es ganz gut. Genau, und weiß ich gar nicht, was du jetzt so dazu sagen würdest. So.
Ich meine, auf welche Art und Weise haben sie sich denn ihre Penis angeguckt? Einfach nur, um sich ihre Größe vorzuführen? Oder haben sie darüber gesprochen, wie in einem Vagina-Workshop, in einem Vulva-Workshop, wie das aufgebaut ist, wie sensibel das ist, wie Penisse reagieren, dass es völlig okay ist, dass es divers ist und so weiter und dass alle Körperformen okay sind und so weiter und so weiter? Oder genau, also das war ja wahrscheinlich dann eher so, Aufklärung war wahrscheinlich dann das eher das Thema, oder?
Aufklärung, und ich habe schon Erinnerungen als so, ich sag mal, empowernd, nicht im Sinne von, ich habe den Größten, sondern empowernd im Sinne von irgendwie, alle Penisse sind schön oder so. Also so.
Super gut. Das ist super, super wichtig, dass man verschiedenste Körperformen, Body Positivity und so weiter kennenlernt. Ne? Also ich werde oft angefragt für so Interviews, wo immer wieder die Frage steht, warum sind wir immer mit diesem selben Körperpanzer-Männlichkeitsding konfrontiert? So, warum bekommen wir keine dicken Menschen in Castingshows zu sehen und so weiter, ne? Warum auch in Werbung und so weiter, warum spielt Body Positivity keine Rolle? Und warum?
Vor allem bei Männern, also mittlerweile tatsächlich ist es, genau, irgendwie ist es ja ganz modern, jetzt so bei Frauen in der Werbung und sowas, finde ich, aber so jetzt in der Parfümwerbung oder so, einfach mal so ein bisschen dicklichen Mann mit ein paar Haaren auf dem Rücken oder so, da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt. Aber ich habe gerade noch eine Frage, auch wegen der Zeit.
Ich wollte noch zu deinem Kurs was sagen, Lenia. Mhm. Ich finde halt auch, dass es gibt einen Unterschied zwischen einem Kurs, wo irgendwie 10 Männer nackt durch den Wald rennen, barfuß, und diesen, obwohl ich finde auch sehr interessant, dass es halt dieses Spielerisches und so weiter, und diesem Selbstliebe-Kurs in dem Sinne. Mhm.
Wobei es ja trotzdem wieder so ein Männerbund ist.
Aber also das du ist hast ja recht, genau das sind halt
was
auch,
ich verstehe, was Christoph, was du eher so kritisierst, oder? Dass wir quasi unter Männern bleiben.
Ja, unbedingt. Ich habe bis heute keinen einzigen plausiblen Grund gehört, warum man nur unter Männern bleibt. Also es gibt keinen anderen Grund dafür, außer dass man misogyn ist und kein Interesse am anderen Geschlecht hat und dass die alle draußen gehalten. Der einzige Grund für Männerbünde, dass es Männerrunden gibt und so weiter, ist die Abwehr von Frauen und queeren Menschen, dass die nicht teilnehmen dürfen. Das ist der Grund. Das ist das strukturelle Problem. Mhm. Also wenn du kannst natürlich mit Männern in den Wald rennen, wenn du das möchtest. Du kannst dich mit der Natur wo anfangen. Aber problematisch ist auch, dass es so ein Heilungsdiskurs oft reinrutscht. Wisst ihr, was ich meine? Also dass mittlerweile Psychologen auch so auf diesen Film, auf diese Business Möglichkeit aufspringen und
komm in deine innere Männlichkeit, dann wirst du geheilt.
Genau, diese archaischen Männlichkeiten, so der Krieger, der Liebhaber, der Magier und so ein Quatsch. Ne? Das ist einfach wieder, weil was ich sagen will, Vorsicht vor diesem Heilungsdiskurs. Also wenn das zeigt mir immer, dass es geht nicht darum, über Männlichkeit zu meditieren oder Männlichkeit irgendwie gemeinsam sich auf die Brust zu schlagen und irgendwelche Alpha-Wolfs-Identitäten, ist ja auch alles komplett Männerfantasie, kommt in der Natur nicht vor. Die Natur ist so divers, wie man sich es nur vorstellen kann. Da gibt es, glaube ich, auch gerade eine neue Doku über
queere Wölfe.
Queere Natur-Doku, wo Elliot Page, das ist so eine Transperson aus Amerika, Transmann, genau, die Transition wird auch in der Umbrella Academy kurz thematisiert, indem sie gar nicht thematisiert wird, aber gut. Und aber Vorsicht vor diesem Heilungsdiskurs, weil das ist so ein, das zeigt mir immer so ein Unverständnis dafür, dass Geschlecht sozial konstruiert wird, vor allem. Ne? Also Männlichkeit muss nicht geheilt werden, Männlichkeit muss nicht therapiert werden. Männlichkeit ist keine Krankheit, sondern wir werden das Patriarchat nicht damit aufbrechen, dass wir jetzt langsam lernen, über unsere Gefühle zu sprechen. Das wird nicht passieren. Ganz im Gegenteil, oft führt es dazu, dass wenn Männer unter sich, aus welchen Gründen auch immer, weil es Männerwünsche ist, finden es Männer scheinbar plausibel, nur mit anderen Männern solche Dinge machen zu können, über Gefühle sprechen zu können. Aber schon das ist das misogyne Moment, wenn du gar nicht auf die Idee kommst, warum fällt es Männern so schwer, mit Frauen und queeren Menschen zu sprechen? Warum?
Wo ist das verdammte Problem? Ja.
Also der einzige Grund ist, dass Männer nicht anders, dass wir so sozialisiert werden, dass wir, wenn wir Frauen und queeren Menschen gegenüberstehen, immer wieder in dieses, Frauen müssen sexualisiert, immer auf den Körper reduziert, immer hinterher gucken, immer hinterher pfeifen und so weiter. Ne? Dass wir deshalb so gehemmt sind, mit Frauen nicht normal auf Augenhöhe sprechen zu können. Aber genau,
auch,
das ist das Problem.
Weil wir nicht ernst genommen werden. Also ich habe eher schon manchmal, also ich habe schon das Gefühl, also als Frau oder was bei mir, was mein Thema ist, irgendwie als Frau, wenn ich Sexismus erlebe und ich erlebe, ja genau, wenn ich das erlebe, dann erlebe ich das vor allem in Form davon, dass man mich nicht ernst nimmt. Also dass man einfach so denkt, ich bin einfach nicht in der Lage, Sachen zu verstehen oder zu wissen.
Also man spricht dir ab, dass du denken kannst, man spricht dir ab, dass du eine Meinung hast, dass du kompetent bist und so weiter. Und das...
Also nicht immer so seriös, aber das ist dann, wenn das aufpoppt, dann ist das Problem. Aber siehst du das dann problematisch, wenn es Frauengruppen gibt? Weil es gibt ja auch exklusive Räume für Frauen. Jetzt im Lenia Tempelnächte, aber auch irgendwie Frauenretreats, Frauengruppen. Also ich habe zum Beispiel eine, die hat sich jetzt zufälligerweise, es ist eine Frauengruppe geworden. Ich mache immer so einen Mädels-Kreativabend mit meinen Freundinnen und dann basteln wir und machen irgendwelchen Kram. Also ist das dann auch problematisch, würdest du sagen, irgendwie gibt es einen Unterschied davon, weil ja, sollte es den geben und was sagst du dazu?
Räume für Frauen und queere Menschen muss es unbedingt geben, sich überhaupt kein Problem, ist es absolut notwendig und Safe Spaces, genau, also im Patriarchat ist es absolut wichtig, dass es sowas gibt und das muss auch unterstützt und gefördert werden, aber genau, also was es auf jeden Fall nicht braucht, sind Räume für nur Safe Spaces. Männer. Die ganze verdammte Welt ist ein Safe Space für Männer. Also, wo, ja, ich, aber das Ziel muss natürlich auch sein, dass alle miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Dass auch, für, ich weiß nicht, Frauen- und Männerfußball ist jetzt auch nicht die finale Lösung. Ne? Das ist ein Weg vielleicht dahin, dass Männer, wenn ich sehe, dass 6-7-jährige Jungs auf Catelyn Stark, Basketballstar, zu rennen und sich Autogramme von Frauen holen und sich Frauen zum Vorbild nehmen, so dann und auch Fußball Frauen zum Vorbild nehmen, queere Menschen, dann sehe ich so, wow, das ist ein Schiff, das ist was Neues, was hier passiert. Und aber final, genau, und irgendwann läuft es, ich wäre gerne in einer Welt groß geworden, in der nicht nur Frauen-Männer-Fußball, sondern Weltmeisterschaften mit diversen Mannschaften auf dem Platz mit divers im Geschlecht, divers im Alter, divers in der Ethnie sowieso, divers im Behinderungsgrad. Und ich hätte gerne erlebt, was das mit dem Spiel macht und ob dann immer noch Leistung und Stärke und Härte ganz weit oben steht.
Ja, das Spiel lebt ja von der Leistung. Also es ist quasi widersprüchlich. Das widerspricht dem System an sich, dass man eine höchst funktionale Person da genau. hat.
So aber schon sagen. Bei den Frauenfußball-Weltmeisterschaften Neuseeland, Australien letztes Jahr konnte man gut sehen, was da möglich ist und wie, was das da ganz, dass ganz andere Dinge eine Rolle spielen können. Ne? Was nicht heißt, dass Frauen nicht kämpfen und leisten und stark sein können, um Gottes Willen, dass es noch viel mehr sein kann als nur dieses hochprofessionalisierte männerbündische Fußballding, in dem sich seit Anbeginn kein einziger Mann traut zu outen, weil das männerbündisch so krass ist, so eine krasse Kultur ist, hypermaskuline Kultur, in der überhaupt über gar nichts gesprochen wird, die überhaupt sich aus jeder gesellschaftlichen Debatte raushalten und
und da habe ich tatsächlich auch wieder einen Freund, ein Beispiel davon, dann ein Freund von mir, der leidenschaftlich gerne Fußball gespielt hat und auch richtig, richtig gut war, der dann aber im Laufe der Pubertät halt auch festgestellt hat, dass er queer ist und der dann einfach auch aus dem Fußball rausgegangen ist. Das war dann irgendwie einfach für ihn der Grund zu gehen, obwohl er eigentlich wirklich so gut war, dass er auf einem hohen Level hätte spielen können irgendwie.
Es scheint ja irgendwie auch plausibel zu sein, gerade in der Jugend dann Mannschaften zu einfach nach Geschlecht zu trennen. Warum macht man sowas? Was passiert hier? Und das...
Genau, ich glaube, er war auch schon von Anfang an quasi in der Jungsmannschaft. Aber ich glaube, das ist einfach ein anderer Umgangston dann. Mhm. Ein Umgangston, den eine Person, die queer ist, einfach nicht ertragen kann vielleicht oder sowas. So habe ich das auf jeden Fall verstanden.
Natürlich, genau. Und eigentlich sollte es die Aufgabe der Männer sein oder auch der männlichen Trainer dann, für eine Umgebung zu sorgen, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der sich alle gesehen fühlen, in der alle teilhaben dürfen, in der miteinander gesprochen wird und in dem sich niemand ausgeschlossen fühlt. Wie kann das sein, dass queere Menschen da plötzlich dann das Gefühl haben, oh, wir werden hier nicht gesehen, wir werden diskriminiert und so weiter.
Aber das ist halt schwer, eine reine Männerrunde zu machen, denke ich. Ne? Weil das ist dann genau das, dann stellt sich da so ein 50-jähriger alter Trainer hin und sagt so, übrigens gegen Schwule habe ich ja auch gar nichts, also könnt ihr ruhig machen so. Und ich glaube, das bringt dann nicht so viel, sondern es ist echt so dieses, wir müssen halt diese Vorbilder mehr haben. Also wir müssen halt mehr in Gruppen sein, die an sich eh schon divers sind oder sowas. Ich glaube, es ist irgendwie schwer, genau jetzt in der Fußballmannschaft das irgendwie hinzukriegen, dass wir jetzt irgendwie so ein offenes, also oder also kann man das quasi, kann ich so eine Monokultur einfach sagen, so wir sind jetzt tolerant für alle und dann öffnen wir die oder ich stelle mir das irgendwie schwer vor und denke wirklich, ist es eher dieses, wir müssen uns irgendwie so durchmischen oder sowas und vielleicht mich auch als Mann irgendwie in Systeme begeben, die eh schon durchgemischt sind oder so. Genau, ist irgendwie so.
Ich glaube, wenn sich Fußballer zum Beispiel mal geoutet haben, dann war das ja auch immer ein Riesending. Und ich glaube, das hat jedes Mal diese ganze Welt wieder so ein kleines Stück weit revolutioniert und der Welt gut getan. Das heißt, es war dann ja irgendwie eine queere Person in dem Umfeld. Aber es ist halt eine langsame Entwicklung. Und
es ist deshalb so langsam, weil sie blockiert wird, weil Männer hier nicht dran teilnehmen. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht sehen, dass Männer hier irgendwie in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teilnehmen. Wo sind die alle? Auch seit der MeToo-Debatte. Der feministische Kurs ist 200, 300 Jahre alt. So diese ganze Selbstkritik und Aufklärung und Awareness und die Rechte erkämpfen, so das haben Frauen und queere Menschen hinter sich. Bei den Männern geht es gerade erst los. Männer haben zu diesem Diskurs aktuell wirklich kaum was beizutragen, ehrlich gesagt. Ne? Also selbst ich stehe da am Anfang. Ich bin auch ich bin auch, man muss sich das klar machen, dass das eine Lebensaufgabe ist. So. Und wenn Männer sich diese Awareness nicht draufholen und nicht wirklich 24/7 darauf achten, dass sie ja in jeder Minute ihre männliche Sozialisierung in Frage stellen, gucken, was das mit denen macht und das irgendwie versuchen zu ändern, Medienkonsum umstellen auf weibliche queere Produktion und so weiter. Wir erleben auch, dass wenn Männer das machen, wenn Männer sich mit weiblichen queeren Produktionen auseinandersetzen, darauf achten, welche Drehbücher sie gucken, welche langsam anfangen, sich weibliche queere Menschen zum Vorbild zu nehmen und so weiter, weibliche queere Menschen in der Musikplaylist nach oben zu schieben, bei Netflix und so weiter, Spotify, einfach darauf zu achten, was du konsumierst, dann wollen die auch nicht mehr zurück nach drei, vier Monaten. Mhm. Ne? Das ist einfach, dann merken die plötzlich, welchen kulturellen Reichtum die da verpassen. Und das ist eine gute...
Ja, die Welt wird größer.
Ja, und ja das glaube
ich
halt
auch. Ja, das ist auch ein schönes, also das ist halt ein schönes so ein, Schlusswort, finde ich eigentlich. Ja, genau. Oder wolltest du
also immer, ich will das auch nochmal unterstreichen, das ist halt nicht so ein irgendwie... Das ist, ich glaube, das gefährlich ist, wenn es als so ein Mangeldenken gesehen wird, von ich muss mich jetzt zurücknehmen, ich muss jetzt schweigen, ich darf das alles nicht mehr, sondern wirklich, dass es in dieses Ding kommt von, nee, es geht darum, euch auch, also euch Männern, eine Welt zu eröffnen. So. Also ja, genau, das finde ich irgendwie ziemlich wichtig. Ich glaube, das könnte auch was ändern, weil dann auch Leute Lust haben, mitzumachen irgendwie.
Aber, ja, genau, gehe ich in die Abwehr, halte ich dagegen, versuche ich an dem festzuhalten, was mir selbst schadet und oder bin ich offen, bin ich interessiert, bin ich neugierig, will ich wissen, will ich lernen und so weiter. Das, wenn ich mit Männern zu tun habe, dann messe ich die wirklich mittlerweile auch daran, dass ich ziemlich schnell versuche herauszufinden, hey, mit wie vielen Flinterpersonen umgebt ihr euch? Mit wie vielen Frauen und queeren Menschen habt ihr zu tun? Wie sieht euer Leben aus? Wie viel Care-Arbeit macht ihr? Wie viel Hausarbeit macht ihr? Wie unterstützt ihr die Karriere eurer Partnerin und so weiter? Das einfach kurz mal abfragen und dann kannst du schon ungefähr gut einschätzen, wo die sich bewegen. Wenn man die fragt, was guckt ihr gerade? Wenn ich mit Männern über Serien, Filme ins Gespräch komme, dann kann ich sehr schnell einschätzen, wie die sozialisiert worden sind und was die reproduzieren und was die für möglich halten und was nicht. Ob die schon sehr offen sind und viel großes Interesse haben, das sieht man, da merkt man ja relativ schnell, ne? Und
ja, und vielleicht noch als kleiner Hinweis, dass sowas eben ultra sexy ist. Ja, also genau, ich finde halt feministische Männer, und das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt, jetzt sind wir schon am Ende der Aufzeichnung, aber feministische Männer sind ultra sexy. Lenia ist mit einem feministischen Mann zusammen. Ich bin mit einem feministischen Mann zusammen. Wir sind beide mit den Ultra-Feministen zusammen quasi. Wir sind und es ist so hot, ja. Es tönt mich so an und wir verzichten nicht auf animalischen Sex. Das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen.
Oh, schade, darüber hätte ich gern mehr erfahren noch.
Über den animalischen Sex.
Über eure feministischen Männer. Davon hätte ich gern, wenn ihr das direkt berichten könnt, wie das ist, da hätte ich gern mehr zu gewusst, wie die ticken.
Ja, da müssen wir eine eigene Folge zu machen.
Aber ja, es fühlt sich einfach kreativ, also es ist, ich würde sagen, genau das, was so dieses Kreative, dass sie so diesen kreativen Moment haben und man sich nicht fühlt, als würde man mit so einem Steinblock reden, der nur auf eine gewisse Art sein darf.
Ja, es ist einfach so flexibel im Hirn.
Sondern man hat einfach so ein freies Wesen. Über Gefühl zu sprechen.
Naja.
Ja, es ist einfach flexibel. Man kann sagen, wir haben jetzt diese Situation, wie reagieren wir darauf? Es ist nicht so, wie haben dich die anderen Männer vor mir gemacht? Na, also das machen wir nicht so. Du bleibst hier daheim. So, das ist einfach anders. Wir sind halt einfach so, dass wir sagen, so, wir haben jetzt die Situation, wie reagieren wir drauf? Wir sind immer auf der Beziehungsebene miteinander. Wir sind nicht auf einer Gesellschaftsebene. Wie macht es die Gesellschaft? Wie wird es in Hollywood vorgelebt? Sondern wir machen das so, wie wir es machen. Wir erfinden unsere Beziehung so, wie wir sie für uns erfinden. Und das gibt uns halt die Möglichkeit, wie so einen super komplizierten Reißverschluss ineinander zu greifen und am Ende super stark zu sein. Und das ist toll. Und das ist wirklich eine einzigartige Beziehung, finde ich so. Also ich meine, man sagt ja immer so, der aktuelle Partner ist immer der beste Partner. Deswegen bin ich jetzt da wieder super naiv. Aber ich bin schon wirklich sehr, sehr glücklich mit meinem feministischen Partner.
Hey, auch, dass die mit eurem Job keine Probleme haben, kein Anspruchsdenken haben, nicht irgendwie denken, hey, die müssten euch da jetzt irgendwie reinreden oder dass ihr nur ihnen gehört und so weiter, das zeugt ja schon von einer sehr,
Ja, klar, es ist nicht so, dass es keine Herausforderung ist, sondern ich finde es sexy, dass man sich der Herausforderung stellt, dass man mit den Herausforderungen kämpft und auch immer reflektiert und immer irgendwie wieder neu durch Sachen durchlebt und neue Sachen irgendwie für sich ausrichtet und so. Es ist jetzt nicht so, dass man als Feminist gar nicht mehr eifersüchtig sein darf, sondern dass man sich einfach nur damit auseinandersetzt, dass man das
Konsens
ist.
Konsens und ins Gespräch gehen ist so sexy. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man kann Männer nur wünschen, dass sie das begreifen, dass sie das.
Ja.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke für eure Offenheit. Es war super spannend und jederzeit wieder gern. Und liebe Grüße an eure feministischen Männer. Und
danke.
Danke für alles.
Danke, dass du da warst.
Ich fand's super cool.
Danke, dass
vielen Dank.
Danke auch für deine Arbeit. Du machst gute Arbeit.
Dank. Ja. Danke. Ich mache die Arbeit, by the way, nicht allein, sondern vielleicht könnt ihr das auch erwähnen. Das wäre mir wichtig, dass ich das alles mit Stefanie zusammen mache, dass das hier nicht allein auf meinem Mist gewachsen ist. Die ganzen Thesen, alles, was ihr jetzt gehört habt, haben wir alles zusammen gemacht und wir leiten auch das Institut zusammen und ja. Die lässt auch.
Ach ja, vielleicht noch, also bei dir kann man so Workshops machen oder dich buchen für Workshops und so, wenn man jetzt mehr darüber wissen will oder so. Ist das so das Ding?
Ja, wir haben einen Workshop, der heißt Toxische Männlichkeit, Aussteiger, Programm für Einsteiger.
Das ist
da gut. Könnt ihr gerne hinkommen, auch für alle verunsicherten Männer, die jetzt gerade nicht wissen, was sie machen sollen. Und aber auch Vorträge über toxische Männer, Detox Masculinity haben wir es genannt, oder wir haben Vorträge über Männerbünde, Männerfantasien, also so Männerbilder, das darüber können wir gerne sprechen. Alles Mögliche, also auch privat. Schaut auf unserer Webseite vorbei. Lasst uns auf Instagram auch gerne irgendwie connecten, wenn ihr Lust habt.
Ja.
Genau, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal für die Zeit, Christoph.
Ja, gerne.
Und den Einsatz natürlich auch. Und falls ihr da draußen noch mehr hören wollt, genau, wie gesagt, die Workshops haben wir auch unten verlinkt natürlich, also die Website und Instagram. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Und wenn ihr gerade nicht in eurem fragilen Männer-Ego gekränkt seid und uns deswegen 1 Stern auf Spotify gibt, dann wäre jetzt die Alternative, uns 5 Sterne auf Spotify zu geben.
Ja, als Gegengewicht.
Genau, das Gegengewicht.
Bitte.
Das würde uns sehr freuen und bei der Reichweite helfen. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ja, bis nächste Woche und danke, dass
du
da warst.
Bye, danke, dass ich da sein durfte. Bleib gesund. Ja. Liebe Grüße.
Tschüss. Tschüssi.
Total, bye-bye.
Geliebte auf Zeit.